Stoff der Vorlesung. Ja, bei den digitalen Medien sind wir mitten in einem Kapitel, das ganz wesentlich eigentlich ist und vielleicht eins der Kernstücke für die und leider jetzt auch heute nicht ganz komplett abgearbeitet werden kann, aber sozusagen das wichtigste Stück, das vielleicht am meisten auch praktische Bedeutung hat im Bereich der Bildformate, das kommt heute dran. Wir haben uns ja also generell zuerst mal über Licht allgemein Gedanken gemacht und Farbe und was Bilder sind und überlegt, wie Bilddatenformate grundsätzlich funktionieren. Und Sie kennen das ja jetzt schon von anderen Themen, dass wir jetzt eben in die Dateiformate einsteigen und uns insbesondere spezielle Kompressionsverfahren anschauen, zu denen natürlich dann auch ein Dateiformat gehört. Also wir sind jetzt dabei, zunächst mal Raster-Bilddatenformate anzuschauen, welche Formate gibt es denn da, welche sind verlustfrei und dann als nächstes kommt natürlich die verlustbehaftete Kompression bei Bildern. Ja, ein Bitmap-Format, ein ganz konkretes, ist das Tagged-Image-File-Format, das Sie vielleicht nicht oft treffen, aber manchmal trifft man das, insbesondere kommt das häufig vor bei als Ausgabe von Scan-Vorgängen. Also wenn Sie so einen automatischen Scanner haben, viele Fotokopierer können das jetzt auch, dass sie sozusagen gleichzeitig als Scanner fungieren und da wird man gefragt, welches Ausgabeformat man haben will und dann ist sehr oft TIFF eins der Formate, das da angeboten wird. Dieses IFF, das kennen wir ja schon, das ist ein Hinweis auf das, dieses Tagged File Format. Das Ganze stammt auch schon aus den 80er Jahren von einer Firma, die inzwischen untergegangen ist, Elders, die aber im Bereich Grafik, Software sehr viel gemacht hat und inzwischen in Adobe aufgegangen ist. Deren Ziel war, ein hardwareunabhängiges Bitmap-Format zunächst mal bereitzustellen. Und das ist im Prinzip auch wieder ein sehr flexibles Format. In dem können Sie verschiedenste Varianten erzeugen, in denen Sie ein Bild ablegen. Also zum Beispiel ein sehr schwach aufgelöstes Vorschaubild abzulegen, ist in dem TIFF möglich. Und es sind eine Menge andere Varianten möglich, im Prinzip auch Kompression, aber nur verlustfreie Kompression. Was wichtig ist bei vielen der Formate, ist, dass bei Bildformaten ist, dass man natürlich auf Metadaten zugreifen will. Man will wissen, wo kommt das Bild her, auf welchem Scanner wurde es zum Beispiel gemacht, vielleicht Datum, Uhrzeit, ähnliches. Sowas kann das TIFF ohne weiteres mit speichern und es hat, wie gesagt, eine Kompressionsmöglichkeit. Die Grundstruktur ist nicht so furchtbar überraschend jetzt. Wir haben jetzt viele solche Dateiformate angeschaut. Es gibt einen Kopf, eine Header-Information und dann ein Verzeichnis von Bilddateien, wobei jeweils eben ein Zeiger auf den Datenbereich der jeweiligen Bilddatei kommt und dazu wird eben noch ein bisschen was dazu gesagt, also welcher Typ ist das und welche Länge, dass man weiß, wo der Datenbereich aufhört. Ich brauche das jetzt, glaube ich, nicht im Detail anzuschauen. Sie machen in Übungen solche Dinge und es ist einfach ausreichend, glaube ich, das zu wissen. Ich habe Ihnen auch Webadressen angegeben, an denen wir, wo wir wirklich finden können, was so ein Dateiformat ist, findet man über Wikipedia und ähnliche Quellen, das ist im Web relativ gut dokumentiert. Aber trotzdem zumindest mal gesehen haben, sollte man die verschiedenen Formate und so ja auch einordnen können. Das zweite Format, das Sie bestimmt auch alle schon mal getroffen haben, ist BMP, was so ein bisschen das Bitmap als Abkürzung sozusagen wiedergibt. Das stammt aus der Microsoft-Welt und ist ein Rasterformat, das im Prinzip ganz ähnlich aufgebaut ist. Sie können dort allerdings eine Farbpalette mit benutzen, die wir uns ja auch schon angeschaut haben. Was interessant ist an dem BMP-Format und was uns vielleicht ein bisschen mehr Verständnis bietet zu dem, was wir früher schon mal gemacht haben bei verlustfreien Kompression, ist, dass in dem BMP Lauflängenkompression unterstützt wird. Also wer sich noch erinnert, Lauflängenkompression war diese einfache Idee, ich habe einen bestimmten Wert und statt, wenn sich der wiederholt, statt den 10-mal hintereinander hinzuschreiben, schreibe ich ihn einmal und einen Zähler, er kommt, der die Zahl 10, den Wiederholungszähler angibt. Und das gibt es hier in der 4- und 8-Bit-Variante, RLE4 und RLE8, wenn Sie so Optionsdialoge zum Abspeichern von der Datei anschauen, dann finden Sie oft solche Dinge, die Sie ankreuzen können. Wollen Sie das oder das benutzen? Das heißt also RLE, Run Length Encoding, Lauflängenkodierung, mit 4 und 8 Bit. Und das finde ich ganz interessant, weil man dort sieht, dass das, was wir in den Übungen zum Teil so gemacht haben, wo wir gesagt haben, da steht irgendwie ein Sondersymbol, ein Kreuz oder so, um den Zähler zu erkennen, dass das in der Praxis gar nicht notwendig ist. Das ist ein gepacktes binäres Format. Ich habe gleich noch eine Folie, wo das ein bisschen genauer geht. Im Prinzip sind das 2 Bytes und ein Byte enthält die Anzahl der beschriebenen Pixel und ein zweites Byte enthält den konkreten Wert, meistens wieder einen Index in eine Farbtabelle, also in irgendeine Palette für diese Pixel. Also wenn man das anschaut, wir nehmen jetzt RLE 8 als Beispiel, dann ist das erste Byte eben wie gesagt ein Wiederholungszähler, das zweite Byte ist der Pixelwert. Und es gibt auch die Möglichkeit, Sonderzeichen sozusagen einzuschieben, also Bytes einzuschieben, die bloß sagen, jetzt passiert was Besonderes. Dafür gibt es das sogenannte Fluchtsymbol und das ist einfach ein Byte, das an der Stelle des Wiederholungszählers steht und den Wert 0 hat. Eine nullfache Wiederholung macht da keinen Sinn. Das heißt, das ist irgendwie ein Sondersteuerelement. Und wenn also ein Byte als Wiederholungszähler 0 kommt, dann kommt natürlich auch ein zweites Byte dahinter und das kann entweder auch wieder ein 0 Byte sein, dann ist das Zeilenvorschub, oder es ist ein 1, dann ist es Bildende. Da könnten theoretisch auch noch weitere Steuerzeichen im Prinzip sein. Das heißt, ganz konkret finden Sie dann in der Datei, das können Sie mit so einem Hex-Editor ohne weiteres nachlesen, wenn Sie eine BMP-Datei haben, zum Beispiel diesen Code, hexadezimal, und Sie wissen inzwischen, dass wir da jetzt das ganz konkret auf die Bits abbilden können und eben immer diese zwei Stellen dann eben ein Byte, 8 Bits sind. Das bedeutet im Bild ganz konkret Folgendes, was da steht. Also nochmal, hier ist 0415. 04 ist das erste Byte der Wiederholungszähler. 15 ist das zweite Byte zu wiederholen der Pixelwert. Das heißt, es kommt 4 mal 15. 15, 15, 15, 15. Dann steht hier Wiederholungszähler 0 und gefolgt von 0. Das heißt, es ist ein Zeilenvorschub. Deswegen habe ich hier eine neue Zeile angefangen. Dann kommt hier 0211, also 2 mal der Wert 11, also 1111. Dann 2 mal der Wert 03. 0303 und dann wieder Fluchtsymbol und 01 und das heißt jetzt nicht bloß Zahlenvorschub, sondern Bildende. Und natürlich sind diese 15 und 11 jetzt keine Farbwerte für die Pixel, sondern sind Indizes in eine Tabelle, in der dann die konkreten Farbwerte stehen. Und so wie wir es jetzt gegen Ende der letzten Vorlesung uns angeschaut haben. Also damit kriegen Sie hoffentlich eine recht konkrete Vorstellung, was auf binäre Ebene in so einem Fall passiert und dass es auch sozusagen wirklich genauer Kenntnisse bedarf, die man natürlich jetzt nicht auswendig weiß, wenn man nachschlägt, wie so eine Datei aufgebaut ist, um diese Bitfolge überhaupt richtig interpretieren zu können. Es ist also bei Weitem nicht so, dass da einfach bloß die Pixelwerte, die Farbwerte hintereinander stehen. Und es sollte auch nochmal klar machen, dass wenn man Dinge auf binäre Repräsentationen aufbaut, dass man sich viele Dinge sparen kann, die man sonst, wenn man jetzt bloß in Texten denkt, für Notwendigkeit. Also insofern ist das ein schönes Beispiel noch, wo wir das, was wir bisher gelernt haben, sozusagen in der Praxis antreffen. Das soll es aber zu dem BMP auch gewesen sein, so spannend ist das auch wieder nicht. Was vielleicht wert ist, ein bisschen genauer anzuschauen, ist dieses GIF-Format. Das hat eine Reihe von interessanten Aspekten. Also das hat so ein bisschen einen historischen Aspekt und ist auch einfach ein Format, das ja im Webbereich ausgesprochen weit verbreitet ist. Das ist also auch ein verlustfreies Rasterbilddatenformat. Das Graphic Interchange Format, da kommt die Abkürzung, stammt wie die viele dieser Formate aus den 80er Jahren von CompuServe ursprünglich, wobei die Version, die wir heute benutzen, eine leicht modifizierte Version der Urversion ist. Und ein ganz wichtiger Punkt an dem GIF, warum das historisch auch so interessant ist, dass GIF eine verlustfreie Kompression benutzt, und zwar mit dem LZW-Algorithmus, den Sie ja auch ausführlichst in den Übungen in der Vorlesung auch kennengelernt haben, Lampel-Siff-Welsch, diese Wörterbuchkompression. GIF ist dafür ausgelegt, dass wir Bilder mit geringem Farbumfang haben, also maximal 256 verschiedene Farben in einem Bild, also nicht unbedingt das richtige Format, um jetzt Fotos hoher Qualität irgendwie wiederzugeben, aber sehr gut geeignet natürlich, um Illustrationen im Web, irgendwelche Logos, Grafiken und so weiter und auch einfache Abbildungen natürlich zu repräsentieren. Über Interlaced-Anzeige sage ich dann gleich was. Warum das so interessant ist mit diesem LZW, ist, weil wir da so ein Beispiel haben, wie die die Patentrechtssituation plötzlich die Realität ganz stark verändern kann. Also im Prinzip hat Unisys als einer der Urheber dieses LZW-Algorithmus für Grafikelemente ein Patent angemeldet. Das heißt, es gibt ein Patent von Unisys auf die Verwendung von LZW in einer bestimmten Art und Weise für Grafikdaten, für Bitmap-Grafikdaten. Und das ist genau so in dem GIF verwendet. Und 1999 hat Unisys angekündigt, dass sie von allen Firmen, die eben diesen Algorithmus benutzen, also insbesondere Leute, die Software zur Verarbeitung von GIF-Bildern herstellen, dass sie von denen Lizenzgebühren haben will. Nachdem GIF aber eben so ein zentrales Element im Web ist und das Web eben eine sehr demokratische Kultur hat, gab es eine erstaunliche Reaktion der Web-Community sozusagen. Es gab also auf allen möglichen Seiten im Web irgendwelche Aufrufe, boykottiert GIF und versucht nach Alternativen. Und insbesondere hat das W3C dann angefangen nach Alternativen zu suchen und ein leistungsfähigeres Alternativ zu GIF geschaffen, dann auch relativ bald, das vielleicht auch viele kennen, das müssen wir auch noch anschauen werden, das ist das PNG oder PNG-Format. Und es war ziemlich klar eigentlich, dass das GIF, wenn die weiter ihre Lizenzforderungen erheben, eigentlich an Bedeutung verlieren wird, weil jeder das PNG nimmt, was wieder nach wie vor umsonst ist. Insofern keinen wirklichen Sinn mehr hat mit den Lizenzforderungen, worauf die Lizenzforderungen auch wieder zurückgenommen worden sind. Deswegen finden Sie heute nach wie vor an vielen Stellen im Web das GIF und es finden viele freie Software erzeugt und verarbeitet. Also das Thema ist wieder vom Tisch. Aber es zeigt eben, dass wir uns da in einem ganz interessanten Gebiet bewegen, in dem viele Ideen nicht bloß eben in Produkte umgesetzt werden, sondern auch durch zum Beispiel Patente geschützt werden. Ein Patent geschützt ist ja nicht so schlimm, ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Und an manchen Stellen fängt man an, sich das mit Lizenzforderungen einzutreiben. Ein anderes Beispiel in dem Bereich ist arithmetische Codierung. Arithmetische Codierung wird auch relativ wenig benutzt, weil es da Patent- und Lizenzforderungen von IBM gibt. Ja, Konzepte aus GIF. Ich möchte jetzt nicht das ganze GIF erklären, aber so ein bisschen wenigstens ein paar wichtige Konzepte einführen. Es gibt eine Farbtabelle in GIF und die kann man als Palette verstehen, wobei man von vornherein sehen muss, so eine GIF-Datei kann mehrere Bilder enthalten. Das macht guten Sinn, weil insbesondere, wenn Sie an animierte GIF-Dateien denken, dann haben Sie natürlich verschiedene Phasenbilder, die letztlich eben natürlich in einer Datei stehen sollen. Das heißt, Sie haben mehrere Bilder, die in der GIF-Datei drin sind, die zum Beispiel nacheinander angezeigt werden. Also mache ich bei den Farbtabellen auch noch einen Unterschied. Ich kann sozusagen für jedes einzelne Bild eine Palette haben oder wenn die Bilder sehr ähnlich sind, dann macht es Sinn, eine Palette nur global für alle Bilder drin zu haben. Ich kann auch beides haben und dann ist die lokale Farbtabelle die tatsächlich gilt. In der globalen Farbtabelle kann ich auch sowas machen wie eine allgemeine Hintergrundfarbe. Also wir werden gleich auch noch über Transparenz reden. Man kann in GIF also ein Bild sozusagen pixelweise freistellen und vor den Hintergrund stellen und in der globalen Farbtabelle kann man den Hintergrund festlegen. Das ist so, dass diese Farbtabelle, die kann man sich in manchen Dienstprogrammen auch anschauen, dass das jetzt auch nicht bloß irgendwie in zufälliger Reihenfolge dasteht, sondern dass die Farben wirklich sortiert sind, das heißt, es kommt die Farbe, die am häufigsten verwendet wird, auch ganz vorne in der Farbtabelle, hat den niedrigsten Index dementsprechend auch. Ja, ich habe gerade gesagt, dass Transparenzfarben in GIF, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen exotisch, hat aber in der Praxis wirklich einen ganz, ganz konkreten Anwendungszweck. Denken Sie an die Situation, dass Sie ein Bild vor einem Hintergrund freistellen wollen, in dem Sinn, dass Sie eine nicht rechteckige Kontur von dem Bild haben. Also ganz typisch wäre zum Beispiel ein Logo oder auch irgendein Symbol, denken Sie an dieses beliebte Baustellenschild, ja, zurzeit under construction. Das ist ja ein dreieckiger Ausschnitt. Und wenn Sie das jetzt als normales viereckiges Bild repräsentieren müssen, als Rechteck, dann müssen Sie allerdings so und so breit, so und so hoch und müssen die Hintergrundfarbe festlegen, ist vielleicht weiß. Wenn Sie es auf einem weißen Hintergrund machen, ist alles gut, aber wenn Sie es auf einem gelben Hintergrund machen oder auf einem roten, dann haben Sie halt auf dem Hintergrund plötzlich ein weißes Rechteck, das Sie gar nicht haben wollen. Also müssen Sie irgendwie dafür sorgen, dass dieses Weiß die Farbe des Hintergrunds annimmt. Und das kann das GIF unterstützen. Ich kann einfach eine Farbe in dem Bild sozusagen als transparent auszeichnen. Das ist ein bisschen eine eigenartige Denkweise. Dem wird also zunächst mein Farbwert zugeteilt und dann sage ich in der Palette quasi, dieser Farbwert, der wird aber gar nicht angezeigt, sondern stattdessen der Hintergrundwert. Und das ist im Prinzip einfache Transparenz, reicht für die allermeisten Anwendungszwecke, also bei Logos und so, im Web wird das sehr, sehr viel benutzt, ist aber natürlich kein Alpha-Kanal. Wir haben ja bei den Farbmodellen über Alpha-Kanäle geredet. Ein Alpha-Kanal wäre ja pro Pixel sozusagen noch die Zusatzinformation, wie transparent dieses eine Pixel ist. Und da könnten verschiedene Pixel der gleichen Farbe mit verschiedener Transparenz auftreten, weil das ja pro Pixel zugeordnet ist und nicht global für die Farbe gesagt ist, die ist transparent. Und es kommt noch dazu, dass diese Transparenz eben auch keine Zwischengrade der Transparenz kennt. Da gibt es bloß komplett transparent oder komplett opak. Das ist also wirklich nur diese beiden diskreten Werte. Man kann nicht sagen, irgendwas ist 50% transparent und überlagert sozusagen den Hintergrund. Also es ist sehr einfach, aber es erfüllt natürlich einen ganz praktischen Zweck, nämlich irgendwelche Elemente freizustellen. Also ich habe jetzt als Beispiel hier eine Grafik genommen, die ja von Microsoft irgendwie aus der Bibliothek PowerPoint stammt, hat also keine besondere Bedeutung, und habe jetzt die grüne Farbe in dem Bild als transparent deklariert und jetzt natürlich absichtlich das vor einen Hintergrund gesetzt. Jetzt ist alles, was in dem Bild vorher grün war, ist jetzt transparent. Das heißt, Sie können eigentlich eine beliebige Farbe sozusagen zu transparent machen. Sie müssen natürlich aufpassen, dass Sie die Farbe nicht an anderen Stellen wieder haben. Also dass dieser Stift hier noch grün ist, liegt daran, dass der ein anderes Grün hat als diese Hintergrundfarbe. Etwas ein bisschen anders, aber es ist ein bisschen ein helleres Grün. Wenn der zufällig das gleiche Grün hätte wie der Hintergrund, dann würde er auch transparent werden. Und dann würde an der Stelle der Hintergrund durchscheinen. Transparenz. Und Sie sehen, wenn ich jetzt den Hintergrund zur Transparentfarbe erkläre, dann passiert genau das, was wir in dem Beispiel vorher hatten. Dann ist das alles plötzlich durchsichtig und grün. Ich kann aber natürlich auch eine andere Transparenz erklären, also zum Beispiel den Bleistift. Dann ist nur dieser Stift hier transparent und der Hintergrund ist wieder grün. Oder ich kann jetzt zum Beispiel versuchen, hier die Füße von der Staffelei transparent zu erklären, was dann aber automatisch dazu führt, dass dieser Lichtschein von der Lampe da oben auch mit transparent ist, weil der eben genau die gleiche Farbe hat. Das heißt, es ist wirklich ein Bild, in dem einfach eine Farbe als transparent erklärt wird und da gibt es verschiedene Werkzeuge, verschiedene Grafikbearbeitungsprogramme, die Ihnen das erlauben oder ganz kleine Tools, bei denen Sie wirklich bloß sagen, diese Farbe soll als Transparenzfarbe benutzt werden. Und wie gesagt, man muss sehr darauf aufpassen, dass die Farbe eben dann wirklich nur als Hintergrund zum Beispiel benutzt wird. Okay, jetzt habe ich vorher schon mal auf der Folie stehen gehabt, was GIF auch benutzt. Das ist dieses Interlacing. Das hat heutzutage bei GIF nur noch geringe Bedeutung in der Praxis, weil es in der Regel doch relativ kurze Ladezeiten haben und weil die GIF-Bilder in der Regel nicht sehr komplex und relativ klein sind. Trotzdem ist es ein Konzept, das, wenn wir dann in verfeinerter Form bei JPEG wieder treffen, das von der Idee her interessant ist und an anderen Stellen auch wieder relevant wird. Also zum Beispiel, wenn Sie entsprechend schmalbandigere Übertragungskanäle haben, zum Beispiel auf Mobiltelefone oder sowas, dann haben Sie das Problem, dass der Betrachter zunächst mal warten muss, bis das Bild geladen wird. Also Sie kennen das ja, Sie rufen eine Webseite auf und dann ist da im besten Fall irgendein Icon mit einem Fragezeichen, einem Kreuz oder irgendwas, das Ihnen mitteilen, kommt vielleicht nochmal ein Bild, aber im Moment ist es nicht da. Und irgendwann macht es mal einen Blub und dann ist das Bild da. Das ist natürlich nicht wirklich ein schönes Verhalten. Und was das Interlacing erreichen soll, ist, dass der Übergang zwischen keinem Bild und Bild da, dass der sozusagen in einer angenehmen Art und Weise passiert, dass ich zuerst mal schon einen groben Eindruck von dem Bild habe und sich das Bild dann langsam verfeinert. Also das treffen Sie sehr häufig und auch so, dass es in schnellen Rechnern immer noch spürbar ist, zum Beispiel in so Bildbrowsern, Fotobrowsern, also so, was Ihre Fotos von der Digitalkamera ablegen, wenn das wirklich richtig hohe Dateigrößen sind, weil Sie irgendwie eine 12-Megapixel-Kamera haben, dann passiert das auch, dass Sie oft ein Bild, wenn Sie da schnell drin scrollen, wenn das angezeigt wird, dass das zunächst mal so ein bisschen verschwommen ist und dann erst scharf wird. Das ist genau der Effekt, den man hier auch unterstützt bei GIF. Und das ist die allereinfachste Version, mit der man das machen kann. Das geht nämlich einfach durch Zeilen. Das heißt, beim Aufbauen so einer GIF-Grafik wird in der anderen Reihenfolge als bloß sequenziell das angezeigt. Und dementsprechend wäre es natürlich sinnvoll, die übers Web auch in der Reihenfolge zu übertragen, dass die in der Reihenfolge geladen werden. Also im ersten Durchlauf kommt nur jede achte Zeile. Das heißt, wir haben damit im Prinzip natürlich nicht ein Bild, das bloß ein Achtel so hoch ist, das macht auch keinen Sinn, wenn man jede achte Zeile nur anzeigt, sondern wir zeigen achtmal den gleichen Wert an und machen die Blöcke auch nach rechts acht breit und damit haben wir sozusagen insgesamt ein ganz grobes mit 8x8 Blöcken sozusagen gekacheltes Bild. Und im zweiten erstens mal macht man das bei der Zeile 0, dann im zweiten bei der Zeile 4, und dann geht man sozusagen dazwischen, geht in die vierte Zeile rein und dann die zweite Zeile und füllt sozusagen dann schrittweise die fehlenden Zeilen dazwischen auf. Ist nicht besonders kompliziert, der Algorithmus. Da unten ist auch nochmal angedeutet, was das dann in der Praxis heißt, dass wir schrittweise eben das Bild sozusagen verfeinern. Hat aber trotzdem eigentlich einen praktischen Effekt und ist sozusagen auch ein Modell für viele ähnliche Algorithmen, die man an anderen Stellen trifft. Ich habe schon vorher gesagt, LZW wird benutzt und an dem Beispiel LZW möchte ich nochmal eine Sache machen, die so ähnlich ist wie bei dem Run-Length-Encoding, bei der Lauflängenkodierung, die ich beim Bitmap-Format beschrieben habe. Wir haben ja LZW irgendwie so gelernt, dass sie gesagt haben, ja, wir haben hier Texte, die kodiert werden und da ist die Vorbelegung unserer Tabelle ist mit dem ASCII-Code und dann haben sie also ganz schön viele Beispiele damit gemacht und haben vielleicht den Eindruck, dass LZW jetzt dafür da ist, Texte zu kodieren und dass das einfach immer so sein muss, dass man da mit ASCII-Codes arbeitet. So ist es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, LZW wird an vielen Stellen für komplett andere Daten benutzt, zum Beispiel eben hier in GIF. Und da möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was das dann in der Praxis eigentlich bedeutet. Also Sie tragen hier natürlich keine Texte ein, sondern Sie tragen im Prinzip Indizes in die Farbtabelle ein, beziehungsweise natürlich neu generierte Folgen von Pixelwerten. Das heißt, das, was die Starttabelle ursprünglich war, also diese Geschichte, wo wir die ASCII-Codes implizit angenommen haben, als wir den LZW gelernt haben, das ist hier sozusagen implizit dadurch gegeben, dass Sie ja diese Farbpalette, diese Farbtabelle haben, mit, sagen wir, 256 Werten und jedes Byte, Einzelbyte, gibt Ihnen einen Index da rein und beschreibt damit sozusagen einen Farbwert für einen Pixel. Und jetzt müssen Sie natürlich weitere Indizes haben, die nun, hatten wir da beim dem ASCII-Beispiel auch, wenn wir sagen, dann von dem Bereich an, von 256 aufwärts oder so, geben wir unsere neuen Werte an. Ja, so ist es hier im Prinzip auch, dass eben dann längere Indizes, die also zwischen, ja, kommt darauf an, wie lang der Pixelindex ist, wenn das jetzt also irgendwie 8-Bit wären, dann von 9-Bit bis 12-Bit als Repräsentation von Pixelfolgen genommen wird. Da muss man natürlich irgendwo noch ein Bit haben, das einem klar macht, wie lange das, also das ist jetzt ein Bit einer bestimmten Länge ist. Dann ist es auch noch wichtig, die Werte, die sind zeilenweise zu verstehen und man linearisiert sozusagen das Bild, das hat man vorher auch schon bei einem RLI gesehen, das ist einfach ein langer Schlauch sozusagen, in dem eine Zeile nach der anderen kommt und das Zeilenende durch ein spezielles Symbol, durch einen speziellen Wert repräsentiert wird. Damit ist das also auch wieder einfach eine Folge von Symbolen. Jetzt ist es so, dass Sie natürlich mit den 12 Bit, die Sie maximal zur Verfügung haben für so einen Wert, auch wieder ein kleines Problem haben, weil die Tabelle irgendwann mal voll ist. Ja, Sie haben also immer solche Folgen erzeugt, Sie kennen ja das heißt mit 2er-Folgen, 3er-Folgen, 4er-Folgen von Farbwertkombinationen, von aufeinanderfolgenden Farbwerten, die da sind. Und das passiert ja vielleicht doch relativ schnell, dass die Tabelle voll ist. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, diese LZW-Kodierung dann ab einem gewissen Moment wieder neu zu starten. Das heißt, es gibt einen Reset-Code, bei dem sowohl beim Kodieren als auch beim Empfänger dann, der das dekodiert, die Tabelle wieder komplett auf den Startzustand zurückgesetzt wird, also nur die implizite Vorbesetzung da ist und man wieder neu anfängt mit der Kodierung. Das macht man sinnvollerweise natürlich, gerade wenn man mehrere Bilder in der Datei hat, am Beginn eines neuen Bildes, könnte aber im Prinzip, auch wenn das innerhalb des Bildes passiert, ja, eben auch sein, das macht für die Kodierung und Dekodierung nichts aus. Ja, und dann ist es noch so, dass Sie jetzt natürlich verschieden lange Bitfolgen haben. Sie haben also, sagen wir mal, 8-Bit oder so Indizes in Tabellen, dann haben Sie 9-Bit und 10-Bit und 11-Bit und 12-Bit Worte für die Repräsentation von Folgen. Das ist so direkt nicht auf Bytes abzubilden. Das heißt, es gibt dann noch, das habe ich jetzt die Regeln dazu nicht mehr weiter aufgeschrieben, aber es gibt dann noch ein spezielles Verfahren, mit dem Sie diese Bits dann auf Bytes abbilden, wo Sie dann sagen, ich habe am Anfang von so einem Byte habe ich eine Kombination zum Beispiel von zwei Bits, die mir sagt, wie der Rest gestaltet ist und da kann dann zum Beispiel eben eine bestimmte Anzahl von Einzelwerten oder eine Kombination rein und man versucht es dann so zusammenzupacken, dass wir möglichst wenig unbenutzte sonst werden wir immer ein ganzes Byte spendieren dafür, dass man bloß irgendwie von 4 Bit haben, die Differenz von 8 auf 12 Bit sind, dann lassen wir ja viel zu viel übrig, dann lassen wir immer 4 Bit an der Stelle ungenutzt. Das heißt, man versucht dann sozusagen diese Bytes übereinander zu schieben. Also so, ja, sagen wir mal, das wäre also ein Byte, das ein Einzelwert ist, und jetzt haben Sie ein zweites Byte, in dem, ja, das sind also jetzt schön 8-Bit, und jetzt haben Sie ein zweites Ding, das 12-Bit hat. Da ist klar, dass Sie hier ein Byte brauchen, dann haben Sie aber hier sozusagen überstehend noch ein Byte. Also das ist ein Einzelwert, das ist so eine kodierte Folge. Ja, jetzt haben Sie hier praktisch 4-Bit übrig, wenn Sie das in Bytes strukturieren. Und wenn Sie es nach Worten strukturieren, wird es noch schlimmer, dann müssen Sie noch mehr aufpassen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass man hier eben anfängt, diese 4 Bits bereits zu nutzen für das Folgewort. Ganz so geht es nicht, weil man, für den Folgewert, ganz so geht es eben nicht, weil man die Grenzen natürlich noch erkennen muss. Dafür muss man ein spezielles Format machen, also noch bestimmte Markierungsbits, die uns erlauben, so ähnlich wie wir das beim RLE auch gesehen haben, zu erkennen, wo ein einzelnes Symbol aufhört. Aber das ist so grob die Idee, die da passiert. Also es wird nicht einfach bloß Byte für Byte abgespeichert, sondern gepackt. Ja?
Aber wie kann man das jetzt mit dem Interlacing kombinieren? Weil das Interlacing müsste ja theoretisch in der Datei auch an bestimmten Punkten zugreifen können und dadurch
den Nein, das Interlacing muss die Zeilen in der richtigen Reihenfolge ablegen. Also eine Interlaced-GIF-Datei haben Sie die in der Reihenfolge abgelegt, wie sie angezeigt werden. Und dann müssen Sie es bloß sequenziell lesen und anzeigen. Das heißt, da kommt eben die nullte Zeile, oder wie war das dann, beginnend bei der wievielten, ich weiß auch nicht auswendig, doch bei der nullte Zeile und dann die achte Zeile und die 16. Zeile, bis Sie das erste Mal durch sind. Und dann kommt dahinter eben erst die vierte Zeile und die Folgezeilen. Das heißt, da müssen Sie nicht wahlfrei zugreifen, sondern müssen auch bloß wieder sequenziell auslesen. Aber die Reihenfolge ist sozusagen schon so durcheinander gewürfelt, wie Sie es dann brauchen. Ja, eine GIF-Datei kann, und das sieht man, ich muss fast sagen, leider im Web an vielen Stellen, auch Animationen enthalten, das heißt Bewegtbilder, ganz einfache Bewegtbilder, was heißt, dass verschiedene Stadien in einfachen Animationen eben abgelegt sind, dass das Anzeigeprogramm dann eben die Zwischenbilder anzeigt. Also das wären jetzt zwei Animationen, die einfach irgendwo aus dem Web geklaut sind, die mit dem Animated GIF gemacht sind. Das ist eine durchaus für viele Zwecke ausreichende Animationstechnik. Man muss sagen, dass das Ganze tatsächlich sehr, sehr ablenkend ist. Das haben Sie jetzt gerade gesehen. Also wenn diese Bilder da laufen, ist es ziemlich schwierig, sich auf was anderes zu konzentrieren, weil einfach unser ganzer Wahrnehmungsapparat zunächst mal darauf programmiert ist, wenn sich irgendwo was bewegt, dann zieht es unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das ist eine ganz simple Sache, hat auch einen guten Grund, weil in der Regel könnte das irgendwie Gefahr bedeuten. Da kann ja irgendwas auf uns zukommen, was uns was tun will, oder es kann auch bloß jemand kommen, der uns besucht oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die unsere Aufmerksamkeit in der Regel braucht, wenn sich was anfängt zu bewegen. Deswegen ist es in der Regel nicht zu empfehlen, dass man das bloß, weil es irgendwie nett ist, irgendwo hintut. Also zum Beispiel dieses berühmte Baustellenzeichen macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, dass man das benutzt. Es hat auch ein bisschen nachgelassen, Gott sei Dank. Es kommt auch dazu, dass es für manche Webbenutzer mit bestimmten Krankheiten, insbesondere Richtung Epilepsie, schwierig sein kann, wenn unerwartet plötzlich sich da starke Bewegungs- und Blinkeffekte ergeben. Also vor allem Blinken ist dabei gefährlich, was man hier auch machen kann. Außerdem muss man sagen, natürlich heutzutage so, dass es Animationstechniken gibt, die wesentlich leichter sind, also Flash zum Beispiel. Aber trotzdem sollte man die Dinger kennen. Und man kann die auch mit entsprechenden Programmen bearbeiten. Das ist also jetzt das gleiche. Das Beispielprogramm, das ich jetzt schon ein paar Mal benutzt habe, machen wir es mal ein bisschen größer hier alles. Das sieht man auch so richtig, dass es eben ziemliches streng ist sozusagen in der Pixelanzahl. Ja, das ist diese Animation. Sie sehen da außen übrigens auch eine Transparenzfarbe. Und die Animation funktioniert, wenn man da hinschaut, genau dadurch, dass hier unten eben 9 Bilder abgelegt sind. Und wir sind eben im Bild 3 von 9 möglichen Bildern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich an die einzelnen Bilder rankomme. Also hier steht es nochmal explizit drin, dass es eben 9 Bilder sind, die hintereinander dort abgelegt sind. Und jetzt haben wir eben gerade das Bild 3, jetzt haben wir das Bild 6, das ist das erste Bild, das vierte. Das heißt, Sie können haben im Prinzip eine GIF-Datei, in der eine ganze Menge von Bildern abgelegt sind. Ich muss mal gerade schauen, ob bei den Farben vielleicht auch mal die machen kann, weil das sind ja so Dinge, die vielleicht auch ein bisschen abstrakt bleiben. Ich habe vorhin mal gesagt, es gibt eine globale Farbpalette. Das ist jetzt die globale Farbpalette hier und Sie sehen, bei diesem einfachen Bild sind es wirklich sehr, sehr wenige Werte, die wir bloß brauchen. Das heißt, wir haben hier schwarz natürlich, wir haben dieses Grau, was das RGB mal von der 10 setzt, dann noch ein anderes Grau und dieses Gelb, da können Sie also auch die RGB-Werte hier ablesen. Und, das ist die Palette, die Animated GIF tatsächlich benutzt. Also wirklich ein sehr einfache Technik, dafür ist die Datei eben auch sehr, sehr klein, die dabei entsteht. Okay. Ja, wenn wir jetzt schon bei GIF waren und über die Situation mit diesem schönen Patent geredet haben, dann sollten wir natürlich das Nachfolgeformat auch nicht ignorieren. Das ist nämlich das Pink Graphics. Das ist vom W3C, World Wide Web Konsortium, standardisiert. Wie gesagt, 1994 war dieser Streit mit Unisys wegen der Lizenzsituation. 1996 war schon der Standard für Ping da. Da hat also wirklich sehr schnell die Community reagiert. Das ist ein deutlicher Ersatz für GIF, ist eigentlich viel besser als GIF, setzt sich allerdings, weil das GIF sehr gut eingeführt ist, trotzdem nur relativ langsam durch. Aber die meisten Programme unterstützen das und sie finden auch sehr oft ein, also gerade im Bereich von Open Content, also wenn Sie jetzt in Wikipedia zum Beispiel schauen, finden Sie ziemlich viele der Grafiken dort in Ping, eben, ja, weil das eben auch Leute sind, die sicher sein wollen, dass keine irgendwie Lizenzansprüche mit den Grafiken verbunden sind. Sie können bis zu 48-Bit Farbwerte haben, also True Color, wirklich sogar bis sehr ungewöhnlich hohen Farbtiefen. Sie haben Paletten wieder mit 256 Farben. Das Ganze ist ein verlustfreies Verfahren, in dem im Prinzip auch wieder diese Elemente eingesetzt werden, die wir kennen, nämlich im Prinzip eine LZW-artige Kompression, eine Lempel-Ziff-Kompression, die aber nicht patentiert ist, und die frei verfügbare Huffman-Kompression. Sie haben in dem Fall wirklich einen echten Alpha-Kanal. Das kann ein echter Grund sein, warum man GIF benutzen will an manchen Stellen, weil sie tatsächlich die Möglichkeit haben, das Bild als teilt oder Werte im Bild als teiltransparent auszuzeichnen. Die Gamma-Korrektur, die wir auch am Schluss der letzten Vorlesung nochmal uns angeschaut haben, die gibt es auch. Ich kann den Gamma-Wert der Quellplattform abspeichern. Ich habe auch Interlacing mit einem besseren Algorithmus, mit so einem 7-Durchlauf-Algorithmus. Ich habe insgesamt sehr gutes Kompressionsfilter, da muss man, kann man auch dann gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was das ist. Und Sie haben einen Integritätstest, das heißt, es gibt eine Signatur für Dateien, sozusagen eine Art Quersummenwert für die Datei, der abgelegt werden kann, dass man der Datei erkennen kann, ob sie insgesamt konsistent ist, ob sie sozusagen modifiziert wurde. Und Sie können mit Ping wirklich eine Menge sehr schöner Effekte erzielen, zum Beispiel eben in einer sehr kleinen Datei sehr, sehr viele Farben ablegen. Also das ist jetzt eine Datei, die unter 2K ist, aber 32.000 Farben enthält. Ich habe auch die Webadresse dort, wo man mehr dazu findet. Und ein großer Vorteil, oder können das machen, dass sie wirklich Schatten und Übergänge zwischen der Grafik und dem Hintergrund machen. Der Grund, warum das bei Logos manchmal sehr, oder bei irgendwelchen Grafiken, die freigestellt wird, sehr, sehr sinnvoll ist, ist hier auf der Folie so ein bisschen angedeutet. Wenn Sie nämlich zum Beispiel ein rundes Logo haben und da ist ein schwarzer Rand außenrum, logischerweise irgendwie ein Grand sozusagen, eine Abgrenzung, eine Kante, dann will man meistens, dass das möglichst weich dargestellt wird, dass man keine Kanten, keine Treppen sieht. Deswegen macht man das Anti-Aliasing. Ich weiß, Sie kennen ja das Anti-Aliasing aus einer anderen Vorlesung. Das heißt, wenn hier eigentlich im Prinzip eine Treppe dargestellt werden müsste aus zum Beispiel schwarzen Pixeln, die natürlich so eine Zickzack-Struktur gibt, dann macht man das so, dass man hier schon diese Treppe hier macht, aber dass man dazwischen das auffüllt mit leichter gefärbten Pixeln, zum Beispiel einem Grauton oder mehreren Grautönen oder ja, verschiedenen Abstufungen sozusagen der Farbe ganz allgemein, in der diese Kante ist. Also wenn es jetzt schwarz ist, dann wird man hier einen Hintergrund weiß, dann wird man auf Grau gehen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der Hintergrund dann nicht unbedingt weiß sein muss, sondern der Hintergrund kann ja gelb sein zum Beispiel. Und dann ist es natürlich schon nicht mehr so gut, hier grau zu nehmen, sondern da müsste man ja eigentlich eine Farbe nehmen, die zwischen dem Schwarz und dem Gelb liegt, die in das Gelb rein verwischt. Was de facto passiert, wenn Sie also jetzt so ein Aliasing-Bild haben, das bei dem der Rand mit Aliasing gemacht ist und das mit GIF freistellen, dass Sie eben das Außenrum alles freistellen, aber die Pixel, die sozusagen hier diese Zwischenwerte angenommen haben, die haben ja noch eine andere Farbe. Möglicherweise sind sogar mehrere Farben beteiligt. Und die können Sie natürlich nicht transparent machen. Und das funktioniert dann natürlich nicht. Dann kriegen Sie so einen Rand, der um Ihre Grafik rum noch zu sehen ist. Dann vielleicht oft das weiße Rand oder kommt darauf an, wo genau die, wie das Ursprungsbild ausgesehen hat. Und das können Sie natürlich viel eleganter machen mit einem echten Alpha-Kanal, weil Sie dann dort eben das Anti-Aliasing nicht dadurch machen, dass Sie jetzt die Farbe verändern, von schwarz über grau auf weiß, sondern dass Sie eben die Transparenz verändern und sagen, das ist heller, eigentlich nicht heller, das ist sozusagen eine Mischung aus diesem Objekt und dem Hintergrund. Sie sagen einfach, die Dinger sind zum Beispiel 50% transparent und geben den Hintergrund wieder. Habe ich, glaube ich, auch noch ein Beispiel dazu. Also bloß um Ihnen klarzumachen, dass diese Ping-Dateien von modernen Webbrowsern problemlos angezeigt werden und dass man auch noch mal sieht, was Transparenz hier bedeutet. Hier haben Sie also sozusagen drei Bilder immer nebeneinander. Das eine ist ein Bild, das sozusagen einfach nur einen Farbverlauf hat und Transparenzelemente hat. Also hier ist, verläuft zur Mitte hin der Alpha-Kanal von hier am Außen ganz opak bis innen ganz transparent. Hier ist es andersrum, hier ist innen ganz opak und außen ganz transparent. Und die anderen beiden Bilder sind sozusagen Überlagerungen dieses aus der ersten Spalte mit einem Muster. Ja, und Sie sehen, dass eben das wirklich fließend sozusagen übergeht, dass es sozusagen schrittweise verdeckt wird und dass es nicht eine Stelle gibt, an der sozusagen jetzt wirklich die Kante dieses Kreises hier zum Beispiel zu sehen ist, sondern das fließt wirklich über die andere Struktur drüber. Sowas kann man also mit GIF sehr schön machen. Gut. Nicht mit GIF, mit Ping natürlich. Eine Sache, die man auch am Ping lernen kann, ich versuche Ihnen aus den einzelnen Formaten immer so Konzepte rauszupicken, weil jetzt die Formate alle lehrbuchmäßig jetzt zu erzählen, das macht wirklich keinen Sinn. Also wenn Sie so ein Format wirklich mal im Detail verstehen müssen, also eine Datei erzeugen müssen dafür, dann müssen Sie sowieso die Dokumentation sich besorgen und das nochmal genau nachlesen. Aber an vielen dieser Formate kann man beispielhaft Konzepte erklären. Ich habe jetzt schon mal erklärt, wie Run-Length-Encoding umgesetzt wird. Ich habe versucht, wie LZW umgesetzt wird auf Grafikdateien. An dem Ping kann man ein Phänomen sehen, das bei Grafikdateien so häufig benutzt wird, nämlich Prädiktionsfilter, prädiktive sozusagen Kompressionsverfahren. Wenn Sie anschauen, wie diese Wertfolge hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die hat natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit, die ist zum Beispiel in dem Farbverlauf, kann sowas vorkommen. Es können ja jetzt auch andere Differenzen sein, muss nicht genau 1 sein, der Schritt dazwischen. Das hat das Problem von der Kompressionssicht her gesehen, dass ein LZW-Algorithmus damit überhaupt nicht glücklich ist mit dieser Folge, weil er keine Regelmäßigkeiten sieht. LZW-Kompressionen brauchen Wiederholungen und die meisten dieser Kompressionsverfahren basieren irgendwie darauf, auch Huffman basiert im Prinzip darauf, dass sich bestimmte Sequenzen wiederholen und man das deswegen effektiver kodieren kann. Also haben wir da eine nicht optimale Situation, wir können also nicht viel komprimieren. Wenn wir aber uns nur die erste Zahl merken und die anderen Zahlen ersetzen durch jeweils die Differenz zur vorhergehenden Zahl. Also was ist die Differenz von 2 zu 1? Das ist 1, die Differenz von 3 zu 2 ist 1, die Differenz von 4 zu 3 ist 1 und so weiter. Dann verwandelt sich so eine Sequenz plötzlich in was ganz offensichtlich Regelmäßiges. Dann sieht man nämlich, das ist einfach eine Folge von Einsen. Und schon ist das mit der einfachsten Lauflängenkodierung sehr, sehr effektiv zu komprimieren. Das heißt, wenn ich den richtigen Filter draufsetze, der mir sozusagen die Regelmäßigkeiten, die in zum Beispiel Farbverläufen drin ist oder in anderen Strukturen in der Grafik vorher sozusagen rausglättet, dann kann ich danach eine Datenmenge haben, die ich wieder optimal mit den standardmäßigen Entropieverfahren oder LZW komprimieren kann. PNG ist deswegen in der Kompression deutlich besser als Ping, weil das wirklich macht. Dort sind Filter drin. Und zwar gibt es da verschiedene Strategien, also zum Beispiel das SUB ist tatsächlich das, was jetzt gerade beschrieben wurde. Das heißt, ich nehme die Differenz zum linksstehenden Byte. Es gibt aber auch andere Strategien, zum Beispiel das Up, die Differenz zum darüberstehenden Byte. Average ist die Differenz zum Durchschnitt der beiden benachbarten Bytes nach oben und nach links. Der Path-Prediktor, den werde ich gleich nochmal auf der nächsten Folie erklären, der ist ein bisschen komplizierter. Also es gibt verschiedene Filter, die da angewendet werden können. Jetzt ist natürlich noch die Frage, welchen nehme ich denn? Und woher weiß ich, welcher genommen worden ist? Das Programm, das das Ping erzeugt, sozusagen das Ping-Format erzeugt, das komprimierende Programm, das verwendet eine ganz einfache Heuristik, indem es nämlich verschiedene Filter ausprobiert sozusagen und versucht, diejenigen zu erzeugen, die auszuwählen, die geringsten Differenzen zwischen den Elementen erzeugt. Da wird also praktisch die Differenz zwischen benachbarten Elementen nach Anwendung des Filters ausgerechnet und dann versucht man die, summiert man einfach die Differenzen auf und dass das die niedrigste Differenzensumme hat, ist das wahrscheinlich im Schnitt doch am besten das in die Nähe von gleichen Werten bringt, weil da eben viele Nuller wahrscheinlich dabei sind, wenn die Summe so klein ist. Da kann man sich auch andere Heuristiken ausdenken. Also was ich eben betonen will, ist, dass solche Kompressionsverfahren dann eben ein bisschen komplexer werden können. Und wir haben da auch wieder so einen Trade-off. Natürlich ist diese Heuristik anzuwenden und zu entscheiden, welcher Filter ist der optimale. Und das steht dann natürlich in dem Dateiformat mit drin. Also jetzt wird Subfilter benutzt zum Beispiel, damit der Dekodierer auch wieder weiß, wie er das zu interpretieren hat. Das bedeutet natürlich, dass ich beim Komprimieren mehr Zeitaufwand spendieren muss. Ich muss an der Stelle eben Rechenzeit investieren, um vielleicht verschiedene Varianten zu vergleichen und dann die richtige auszuwählen. Dafür habe ich aber Speicherplatz gespart. Das ist sehr häufig in der Informatik so, dass man diese Wahl hat. Also entweder ich spendiere mehr Rechenzeit und kann mir dann Speicherplatz sparen oder umgekehrt, mir ist die Rechenzeit wichtig, dann muss ich mehr Speicherplatz spendieren. Beides kann sinnvoll sein. Also Speicherplatz zu sparen ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie die Datei sehr häufig übers Netz übertragen, möglicherweise über niedrige Bandbreiten. Und wenn die Datei einmal erzeugt wird und sehr, sehr oft genutzt wird, das ist gar keine Frage, dann kann man sehr viel Rechenzeit investieren. Wenn aber die Datei nur einmal gelesen wird, sowieso direkt lokal gelesen und angezeigt wird, wo sowieso große Bandbreiten da sind und sehr häufig neue Dateien erzeugt werden und das in einem interaktiven Workflow drin ist, da kann es vielleicht besser sein. Also bei Ping ist es kein Problem, das dauert nicht lang, aber bei Videokompression zum Beispiel kommt man schon in einen Bereich, wo das schnell mal Stunden dauert. Kann es sinnvoll sein, dann bei der Kompression sozusagen zur Rechenzeit hin zu optimieren und lieber mehr Speicherplatz zu spendieren. Also das ist auch eine ganz allgemeine Bemerkung. Ja, und dieser Path-Prediktor, der ist also nach einem Menschen benannt und der ist eigentlich ganz, der funktioniert so, dass man x anschaut und den Wert links, den hatten wir ja schon bei sub, den Wert drüber ab und man nimmt noch den Wert links drüber. Diese drei Pixel, die sozusagen nach links oben vorangehen, sozusagen den umrahmen und rechnet aus, dieses x soll a plus b minus c sein. Also da kann man jetzt so ein bisschen rechnen, ich will das vielleicht jetzt nicht im Detail durchgehen, aber wenn Sie annehmen, dass diese Pixelwerte eine lineare Funktion der Koordinaten sind, also dass es irgendwie ein Groß A und ein Groß B gibt, wo ich aus den Koordinaten x und y den jeweiligen Wert ausrechnen kann durch ax plus by, und ich setze jetzt in diesen Path-Prediktor ein, was ax plus by, ax1 plus by1, ax2 plus by2, also hier a plus b minus den Wert von c, dann komme ich sozusagen auf den entsprechend durch den Path-Prediktor vorhergesagten Wert wieder nach dieser Formel. Das heißt, ich mache das genau richtig für lineare Funktionen, die nun die Werte festlegen. Die Helligkeitswerte, also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn a, b und c, wir haben eine lineare Funktion, was in dem Fall heißt, das ist eine Ebene, die sozusagen die Werte darstellt, einfach eine geometrische Ebene. Wir haben die Werte für a, b und c, die kennen wir, und das ist dann wie so ein leicht missglückter Tisch. Wir haben drei Tischbeine und die sind aber verschieden hoch, wir legen die Platte drauf und damit das Ganze nicht umfällt, ergibt sich sozusagen das vierte Tischbein, das ist dann das X. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und so nach diesem Gesetz rechnet sozusagen dieser Passprädiktor und macht natürlich an vielen Stellen Sinn, weil das sehr häufig in Verläufen eben genau die Situation ist, dass das eben im Wesentlichen linearer Zusammenhang ist. Gerade bei so kleinen Abständen wie zwischen zwei Pixeln machen sich irgendwelche Nichtlinearitäten, irgendwie, dass das quadratische oder exponentielle Zusammenhänge sind, oft gar nicht wirklich bemerkbar. Da sind die Unterschiede ja relativ klein. Darum ist der Prädiktor in vielen Stellen sehr, sehr wirkungsvoll und ist auch ganz einfach zu rechnen. Ja, jetzt haben wir also so viele Formate kennengelernt, dass man vielleicht schon wieder verwirrt sein kann. Also mal ganz grob, wenn man das einordnen will, das gibt natürlich viele andere Formate auch noch, also wenn Sie mal, das kann ich vielleicht auch mal hier zeigen, das Format, das ich da mal benutze, das nennt sich ja Grafikkonverter. Und wenn Sie dort, dann müssen wir ein anderes Bild aufmachen, na, was ist denn jetzt los? Exportieren mag er nicht. Na gut, da müssen wir jetzt sichern unter machen. Wenn ich sichern unter hier mache, dann wird hier eine Auswahl von Grafikformaten angezeigt. Und das ist schon ein relativ altes Programm, das ist bestimmt nicht wirklich aktuell. Und Sie sehen also, das sind viele, viele Formate mehr im Vergleich zu denen, die ich jetzt gerade. Aber wenn man dahin kommt, findet man schon natürlich auch alle die, die ich erklärt habe, und auch ein paar, die früher schon mal vorkommen, Pictwish, wie schon gesagt, Ping kommt hier vor. Aber es gibt eben eine sehr, sehr große Vielzahl von Formaten, bei denen Sie natürlich dann jeweils, kann man mal ein Beispiel auch noch machen, bei denen Sie eben die entsprechenden Parameter einstellen können, die wir jetzt jeweils bei den Formaten kennengelernt haben. Also hier zum Beispiel ist die Running Encoding. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt ein paar Formate, die wir kennengelernt haben. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Für die wir haben, sollte man ungefähr wissen, wo sie hingehören. Und ganz grob gesagt, bei Bildgrafiken, also Bilder mit wenig Farben, nicht besonders hoher Komplexität, die schnell angezeigt werden sollen im Web, dafür ist das GIF geeignet, wenn das Ping auch, wobei das Ping sogar noch eine bisschen größere Komplexität der Bilder verkraftet, was sehr effektiv ist. Wenn Sie ein Austauschformat für Bitmap suchen, bei dem sozusagen die komplette Information erhalten wird, nichts verloren geht, das zum Beispiel zum Archivieren von irgendwelchen Dokumenten da ist, die man sozusagen unbedingt im Original braucht, dann ist das TIFF mit Sicherheit ein Format, das sich besonders gut eignet, weil es auch sehr schön plattformunabhängig funktioniert. Ja, und wenn Sie Bilder haben, richtig Fotos von der Kamera, dann können Sie vielleicht sogar noch mit dem Ping arbeiten, das können Sie mal ausprobieren, Fotos schauen im Ping in vielen Fällen, gerade in so einer Auflösung müsste es auch gar nicht so. Aber Sie brauchen im Prinzip natürlich hochauflösende Bilder mit sehr vielen Farben. Dafür brauchen Sie Spezialformate und da ist das bekannteste das JPEG. Es gibt natürlich bei Bildern auch wieder Spezialverfahren, die nun keine Verluste erzeugen, wie zum Beispiel RAW. Aber darüber reden wir dann in der Medientechnik mehr. Für uns ist jetzt sozusagen, wenn man das Gesamtbild hier anschaut, ist es vollkommen klar, die anderen haben wir jetzt so ein bisschen eingeordnet, die verstehen wir auch im Detail so ein bisschen, was da ist. Aber von JPEG wissen wir jetzt irgendwie noch gar nichts. Und deswegen müssen wir natürlich das JPEG anschauen als nächstes. Also das wird das nächste Thema. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo man die Pause machen sollte. Aber jetzt geht es eben dann um verlustbehaftete Kompression bei Bildern. So sozusagen das Äquivalent zum MP3 bei Audio. Ja, machen wir 10 Minuten Pause, um 5:30 geht es dann wieder weiter. Ja, dann machen wir wieder. Das Thema ist also verlustbehaftete Kompression bei Bildern. Ich habe bei der ganzen Thematik jetzt auch immer ein Buch sozusagen mit der Literaturliste, was ein typisches weiterführendes Buch ist, wenn Sie es sozusagen genauer wissen wollen. Ja, wieso denn überhaupt verlustbehaftet komprimieren? Man muss sich ja darüber im Klaren sein, was das eigentlich heißt. Das bedeutet ja, dass wir Datenverlust in Kauf nehmen. Und das ist natürlich zunächst mal eigentlich eine unerfreuliche Situation. Warum will man sowas denn überhaupt machen? Also, Der Beamer ist aus. Gut, danke für den Hinweis. Da ist er. Also, warum will man das denn machen? Aus der realen Welt, Fotos zum Beispiel, Sie müssten es selber kennen, die haben ganz schnell erstaunlich große Dateigrößen, wobei Sie jetzt wahrscheinlich erschrecken werden. Ich habe hier von 4 Millionen Pixeln gesprochen und rechne 12 Megabyte aus. Das liegt eben daran, dass das 4 Millionen Pixel mit je 24 Bits sind. Das ist eine ganz einfache Rechnung, dass da 12 Megabyte rauskommen. Einfach kleines einmal 1. Sie sind natürlich Dateien in wesentlich handhabbaren Größenordnung gewöhnt, beziehungsweise würden bei einer Datei, die irgendwie so 10 Megabyte groß ist, erwarten, dass da eine viel höhere Auflösung da ist, also irgendwie 10 oder 12 Millionen Pixel, was daran liegt, dass Sie eben ganz alltäglich inzwischen gewöhnt sind, mit verlustbehafteten Kompressionsverfahren zu arbeiten. Wenn die nicht verlustbehaftet wären, dann wären sie eben entsprechend schwächer in der Kompression. Kommen wir vielleicht auf die Hälfte oder so von dem Unkomprimierten runter, aber nicht wirklich auf die kleinen, die wir jetzt haben. Ja, woran liegt es, dass man es überhaupt machen kann? Das ist so ähnlich, wie wir es bei den Audiokompressionsverfahren hatten. Unsere Sinnesorgane sind dort ganz speziell gebaut. Die werten nicht alle Informationen gleich aus. Also zum Beispiel ist für uns für die... Könnten Sie die Diskussionen beenden, bitte? Ja? Zum Beispiel ist für uns die Helligkeit, also der Helligkeitsunterschied, wesentlich wichtiger im Erkennen von Objekten als der Farbigkeitsunterschied. Haben wir uns schon mal angeschaut, dass wir über ganz allgemein über Licht und Bilder geredet haben. Unser Auge ist diesbezüglich eben auch sehr speziell gebaut. Wir haben also unsere Sensoren in dem Bereich, der Gelb ist eben auch ausgesprochen, der also dem Yellow, der Luminanz entspricht, ausgesprochen konzentriert. Und sogar die Verarbeitung in unserem Gehirn funktioniert, soweit man weiß, so, dass man zuerst die Helligkeitsinformation extrahiert und die Farbinformation separat sozusagen verarbeitet wird. Also das ist zum Beispiel meine Geschichte, die man nutzen kann und mit der wir sozusagen, solange das von menschlichen Betrachtern aufgenommen wird, das Bild, letztlich zwar vielleicht Datenverluste haben, aber keiner wirklich merken wird, dass diese Verluste bestehen. Der praktische Beweis sind die JPEG-Dateien, die in Kameras liefern, auch sehr hochwertige Kameras, in denen ganz tolle Objektive dran sind, die auch von Leuten eingesetzt werden, die wirklich künstlerisch damit arbeiten. Auch die arbeiten in vielen Bereichen mit dem JPEG-Format, wenn man es ganz toll optimieren will. Vielleicht natürlich mit einem verlustfreien Format auch, aber Sie wissen ja, dass JPEG da schon nicht so schlecht ist. Also, schauen wir uns das JPEG an, nicht ohne die Vorwarnung, JPEG ist natürlich nicht das richtige Format für die Archivierung. Ja, hier ist ein Beispiel, das ist jetzt mit Photoshop erzeugt, Separation zum Beispiel in das LAB-Format machen, wenn Sie sich an das CEE-Farbmodell erinnern, dort gab es die Luminanz und die beiden Differenzen der Farben, zwar rot-grün war ein A-Kanal und blau-gelb war der B-Kanal, das entspricht sehr stark, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Das Bild ist ein Bild von Notre Dame vor blauem Himmel. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr das Original mit einzublenden dazu. Was man deutlich sieht, ist, wir können mit dem Schwarz-Weiß-Bild eben ganz problemlos das Objekt erkennen, werden keine Schwierigkeiten am Notre Dame drin zu erkennen. Zufällig in dem Fall mit der Blau-Gelb-Differenz auch, was aber nur daran liegt, dass das Bild jetzt so spezifisch ist, dass der Himmel blau ist und der Sandstein viele Gelbtöne enthält, während die Rot-Grün-Differenz ausgesprochen verschwommen ist und das Objekt nicht wirklich wiedergibt sozusagen. Also man hat hier Luma-Information und Chroma-Information und die Luma-Information ist die, die uns zunächst fürs Erkennen der Bilder wesentlich wichtiger erscheint. Chroma-Subsampling ist eine Technik, die nun genau diesen Effekt zunächst mal ausnutzt. Das hat mit JPEG eigentlich noch gar nichts zu tun. Das ist so, dass Sie bei Chroma-Subsampling eigentlich eine Technik haben, die wie so in einem Baukasten an vielen anderen Stellen eingesetzt werden kann. die in der Regel auch zu Beginn der JPEG-Kompression benutzt wird, als allererster Schritt in der JPEG-Kompression eingesetzt wird, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Man kann in JPEG auch komprimieren, ohne dass man Chroma-Subsampling macht. Man kann das Chroma-Subsampling auch an anderen Stellen einsetzen. Aber es ist eine sehr häufige Kombination und deswegen passt es an die Stelle auch ganz gut. Ja, was ist bei Chroma-Subsampling die Idee? Der Name sagt es eigentlich, Chroma ist die Farbinformation. Also Luma war die Helligkeitsinformation, Chroma ist die Farbinformation. Sampling ist das Abtasten und Subsampling heißt Unterabtasten. Das heißt, die Farbinformation unterabtasten. Was ganz praktisch heißt, dass Sie die geringere Auflösung einfach benutzen für die Farbinformationen. Das Bild hier versucht das so ein bisschen klar zu machen. Das ist ein realer Ausschnitt aus einem Bild von irgendeiner Rosenblüte oder sowas. Und da ist zunächst mal der Luminanzkanal gezeigt, und zwar ein relativ groß gezoomter Ausschnitt von 8×8 Pixeln. Und man sieht, ich mache es vielleicht auch nochmal dunkel, damit man das besser sieht, man sieht, dass in dem Luminanzkanal eben auch sehr feine Abstufungen drin sind, während dieser Chroma-Kanal an sich schon eigentlich keine so großen Abstufungen enthält. Und wir wissen auch noch, die sind auch für unser Auge weniger signifikant. Also macht man Folgendes, dass man hier viel größere Pixel quasi nimmt, dass man immer zum Beispiel 4 Pixel zusammenfasst und sagt, wir speichern für diese 4 Pixel in diesem Farbkanal nur den Durchschnittswert ab. Das ist eigentlich eine extrem simple Idee. Und nachdem wir 2 Farbkanäle haben, sparen wir uns damit immerhin schon 50% Speicherplatzes. Das ist eine ganze Menge. Das Ganze geht natürlich nur, wenn wir vorher ein geeignetes Farbmodell transformieren. Wir brauchen ein Farbmodell, das die Luminanz und die Chrominanz separat behandelt. Also zum Beispiel das YUV, das YIQ, das LAB oder, das wird jetzt in dem Beispiel immer benutzt, das YCRCB, also die Helligkeit und die Rot-Gelb-Differenz und die Blau-Gelb-Differenz. Letztlich haben die aber alle, die unterscheiden sich bloß in feinen Details, dann haben wir das gleiche Prinzip, ein Helligkeitskanal und 2 Farbdifferenzkanäle. Ja, was ist denn sozusagen Abtasten von Bildern? Da sehen Sie jetzt dieses Rosenbild nochmal ganz. Das war ja, wie viele Pixel brauchen wir pro Längeneinheit? Und wenn man das jetzt genau anschaut, dann hat so ein Pixel natürlich eine horizontale und eine vertikale Abtastrate. Und bis jetzt haben wir es irgendwie so implizit meistens angenommen, dass die gleich sind. Das muss aber nicht unbedingt sein. Die horizontale und die vertikale Abtastrate könnten verschieden sein. Dann tasten wir natürlich keine Quadrate ab, sondern Rechtecke entsprechend. Und man unterscheidet aber deswegen zwischen horizontalen und vertikalen Abtastrate H und V. Und es stehen hier Zahlen mit Indizes, die aber gar nicht so furchtbar kompliziert sind. Das wäre jetzt ein Beispiel für mögliche Subsampling-Formate. Das linke insbesondere ist eins, das man relativ oft trifft. Dort haben Sie für den Helligkeitskanal die volle Auflösung. Also wenn Sie im Helligkeitskanal jetzt zum Beispiel 4×4 Pixel haben, dann verwenden Sie in dem Rot- und Blau-Differenzkanal, die beiden Farbkanälen, immer 4 Pixel zusammengefasst, also 2×2 Blöcke sozusagen immer. Und das auch in beiden Farbkanälen genau identisch und auch die horizontale und vertikale Abtastung gleich. Das ist ein ganz einfaches, simples Schema. Man schreibt es dann so auf, dass man sagt, die horizontale Abtastrate für Y, also dort oben für das Luminanzsignal ist 4, die vertikale fürs Luminanzsignal ist 4 und die für CR, für die Rotdifferenz, Chroma Rot, ist 2 in horizontaler und vertikaler Richtung und fürs Chroma Blau ist auch 2 in horizontaler und vertikaler Richtung. Damit ist das, mit diesen Zahlen ist das eindeutig beschrieben. Und es gibt aber auch andere Versionen, also das Y, die Helligkeit, werden wir natürlich nicht unterabtasten, die wollen wir ja so lassen, wie sie ist, also das dort oben, da haben Sie Helligkeit, also Luminanz, horizontal und vertikal 4 und Sie sehen, da wird bei der Chroma Rot und bei Chroma Blau verschieden unterabgetastet und zwar beim einen nur die vertikale Unterabtastung, beim anderen nur die horizontale Unterabtastung. Sparen Sie also nicht ganz so viel Speicherplatz. Das Ganze hat dadurch, dass diese beiden Farbinformationen sich sozusagen auch noch überkreuzen, auch subjektiv noch eine bessere, feinere Wiedergabe. Das ist also jetzt ein Element, wie Sie sozusagen beim Chroma-Subsampling verschiedene Abstufungen sehen können, dass man durch geeignete Wahl dieser Parameter eben auch wieder so einen Trade-off hat, mehr Speicherplatz zu sparen und ein bisschen mehr Verlust in Kauf zu nehmen oder eben ein bisschen Speicherplatz noch mehr zu spendieren und dafür den Verlust in ganz engen Grenzen zu halten. Was ganz doof ist, muss ich wirklich sagen, ist die Notation für das Subsampling. Also da gibt es eine Notation, die sich eingebürgert hat, die man eigentlich nicht wirklich gut verstehen kann. Also wenn Sie die Erklärungen jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, liegt es wahrscheinlich weder daran, dass Sie irgendwie jetzt nicht dem nachkommen, noch daran, dass ich es irgendwie besonders schlecht erklärt habe, sondern es liegt einfach daran, dass das eine ziemlich unsinnige Definition ist. Aber trotzdem sollte man die mal gesehen haben, darum muss man sie mal erklären. Man schreibt es nämlich mit drei so Zahlen hin, x, Doppelpunkt, y, Doppelpunkt, z. Und normalerweise wäre das ja schön, wenn man dann sagt, das eine ist das Luma-Sampling, das andere sind die beiden Chroma-Sampling-Raten. So einfach ist es aber nicht. Was das heute bedeutet, ist, dass man grundsätzlich in allen Modellen davon ausgeht, dass die beiden Chroma-Kanäle gleich abgetastet werden. Also sowas, wie ich es vorher erklärt habe, auf der rechten Seite der Folie, ist eine theoretische Möglichkeit, wird in der Praxis ganz nicht genutzt, muss man sagen. Chroma-Kanäle werden immer gleich abgetastet. Dann ist das X die Anzahl der Luma-Samples und das wird als Vielfaches von der NTSC-Abtastfrequenz hingeschrieben, was auch immer das in der Praxis bedeutet. Das heißt einfach, dass da immer eine 4 steht, bei allen diesen Subsampling-Notationen. Also eigentlich hätte man sich dann auch sparen können, wenn da sowieso immer 4 steht. Interessieren tun also bloß noch das Y und das Z. Und das Y, das sagt, das horizontale Subsampling der, für die beiden Farbkanäle, die ja gleich sind, also da kann zum Beispiel ein 2 stehen, das macht guten Sinn. Und das Z, das sagt, nachdem die beiden Farbkanäle ja gleich unterabgetastet werden, jetzt nichts über den anderen Farbkanal, sondern das sagt, was drüber, ob es noch ein vertikales Subsampling gibt oder nicht. Und man sagt, entweder Z ist gleich Y, dann gibt es kein vertikales Subsampling, oder Z gleich 0, dann ist noch ein vertikales Subsampling von 2 zu 1 dabei. Also hier sind die drei Kombinationen, die man relativ oft trifft. Das 4, 2, 0 hatten wir vorher schon auf der Folie gesehen. Dort haben wir also die Helligkeit mit der vollen Abtastrate sozusagen und beide Farbkanäle unterabgetastet mit 2, also mit der Hälfte in horizontal und vertikal, also dann sozusagen so 4er Pixel. Die anderen beiden sind jetzt von dem Modell Z gleich Y. Da gibt es 4,1,1 und 4,2,2. Das 4,2,2 funktioniert so, dass Sie, wenn Sie das genau anschauen, eine horizontale Unterabtastung der beiden Farbkanäle haben, aber keine vertikale. Und die ist in dem Fall 2. Bei 4,1,1 ist die Unterabtastung gröber. Dort haben Sie eben dann noch eine Unterabtastung von 1, also nochmal eine stärkere Unterabtastung, aber das Prinzip ist das gleiche, Sie haben auch eine horizontale Unterabtastung und keine vertikale. Also es ist nicht wirklich wird dann der ganze Block, ne, der Viererblock als 1 genommen. Bei 4 haben Sie eben 4 einzelne Werte, bei 2 haben Sie 2 Zweierwerte sozusagen, 2 für 2 gemischt und bei 1 haben Sie für den ganzen Viererblock einen Wert. Dementsprechend ist es so, dass das 4,2,2 das Beste von den Formaten ist und die anderen beiden entsprechend Speicherplatz sparender sind. Das verbreitetste und häufigste in den Formaten, die Sie so häufig treffen, ist das 4,2,0. Und wie gesagt, die Notation ist unsinnig, ich weiß es, aber sie ist tatsächlich eingeführt, die finden Sie in allen möglichen Datenblättern, insofern sollte man sie einfach auch kennen. Um mal was Positives zu dieser Zahl zu sagen, zu diesen Trippeln 4,2,0 und so weiter, ist, Sie kriegen ganz leicht raus, wie die Bandbreite sozusagen reduziert wird dadurch. Indem Sie nämlich einfach die Summe dieser Zahlen bilden und das durch 12 teilen und dann kriegen Sie natürlich was kleiner als 1 ist, nämlich den Reduktionsfaktor. Das heißt, bei dem 4,2,0, 4 und 2 ist 6 geteilt durch 12, ist also 1/2, das halbiert den Speicherplatz. Und genauso ist es bei dem mittleren, das halbiert auch den Speicherplatz, hat also die gleiche Speicherplatzeffektivität wie das letzte, das 4.2.0, arbeitet, bloß ein bisschen anders. Und das erste Format, dieses 4.2.4, da haben Sie 8/12, da haben Sie tatsächlich einen, ja, noch ein bisschen mehr Speicherplatz spendiert. So, das waren ja wie gesagt Dinge, die mit JPEG gar nicht so viel zu tun haben, wir müssen ja über JPEG reden. Also zuerst mal, was heißt denn JPEG? Wir hatten ja schon MPEG und es ist jetzt nicht direkt so, dass die gleiche Abkürzung ist. Die heißt bloß, ja, nicht ganz zufällig so, die haben sich schon eine nach der anderen benannt. Aber die Abkürzung baut sich anders auf. Die Expert Group ist dasselbe und das ist die Joint Photographics Expert Group. Interessant ist, dass da Joint steht. Das liegt daran, dass zwei Standardisierungsorganisationen, die normalerweise völlig getrennt arbeiten, ihre Spezialistenteams zu dem Thema zusammengeworfen haben. Deswegen Joint. Das ist die ISO, die internationale Standardorganisation, die der Dachverband der klassischen nationalen Standardorganisationen ist, also in den USA die ANSI-Mitglied ist, in Deutschland die DIN. Und die CCITT hieß sie früher, inzwischen heißt sie ITU. Das ist die International Telecommunications Union, das ist der internationale Dachverband quasi der Telekommunikationsstandardisierer. Da waren ursprünglich die großen Telekom-Monopolisten, also die Deutsche Telekom, die France Telekom, die British Telekom und so weiter drin. Inzwischen hat sich das natürlich, weil die Monopole aufgelöst sind, so ein bisschen aufgelöst, dass der andere genau bevor ist die ITU auf den Telekommunikationsbereich konzentriert. Also, die beiden haben sich zusammengetan, das sind zwei der wichtigsten großen internationalen Standardisierungsorganisationen und haben seit 1982 an dem Bildkompressionsverfahren gearbeitet, dann verschiedene Verfahren verglichen und letztlich eins ausgewählt, das dann gleich verstehen müssen, nämlich eine adaptive Transformationskodierung, die diskrete Cosinus-Transformationen verwendet. Die wollten erstens mal, dass das unabhängig ist von der Bildgröße, Seitenverhältnis, Farbraum, Anzahl der Farben, dass es grundsätzlich für ganz viele Arten von Standbildern geht, also wie viele Farben das auch immer sind oder auch mit Grautönen, soll gut komprimieren. Es soll vor allem parametrisierbar sein in der Qualität der Kompression. Das ist ganz wichtig. Ich habe bei JPEG die Möglichkeit einzustellen, wie stark ich komprimiere und wie weit ich die Qualität sozusagen verschlechtere. Also je stärker ich komprimiere, umso schlechter wird die Qualität. Und da gibt es sozusagen einen Regler, den ich einstellen kann. Wer diesen Regler noch nicht getroffen hat und vielleicht Zugang zu Photoshop hat, sollte in Photoshop zum Beispiel mal unter Für Web speichern schauen. Da kann man das, wenn man das einstellt, kann man das einstellen, in welchem Format. Dann ist es so, dass man natürlich die üblichen Anforderungen hat, gute Komplexität und progressive Kodierung, also so eine Art Interlacing-Mode sollte unterstützt werden. Ja, und es sollte auch eine Variante von verlustfreier Kompression geben, dazu kommen wir aber erst später. Die Grundidee ist eigentlich extrem simpel. Wir haben also ein Bild, eine Bilddatei, die noch nicht komprimiert ist, und haben den Kodierer, der eine komprimierte Datei abliefert, und da gehen irgendwelche Tabellen ein, und diese Tabellen sind natürlich die Stelle, an der die Parametrisierung passiert, in der man den Qualitätsregler ansetzt. Und so ein Dekodierer, der erzeugt mir wieder das Bild. Ja gut, das ist nicht so aufregend, der braucht natürlich auch diese Tabellen, das ist klar. Jetzt ist bei dieser Kompression und Dekompression, wie gesagt, so eine Vielzahl von verschiedenen Anforderungen unterstützt und dementsprechend gibt es verschiedene sogenannte Modi des JPEG. Da kommt jetzt eine lange Liste von Dingen, erschrecken Sie nicht, in Wirklichkeit wird man bloß ganz wenige davon in der Praxis treffen. Aber prinzipiell gibt es JPEG verlustbehaftet oder verlustfrei. Es gibt die Sequenz, das sequentielle JPEG, da wird einfach die Datei sozusagen sequenziell abgespeichert und ausgelesen. Das ist JPEG, das ist so ähnlich wie das Interlaced GIF, da wird es sozusagen so ausgelesen, dass man es in zunehmend besserer Qualität anzeigen kann. Es gibt das hierarchische JPEG, was eine Variante davon ist, das noch ein bisschen besser sozusagen progressiv anzeigen soll. Dann gibt es verschiedene Abtasttiefen, die ich einstellen kann und ich kann verschiedene Kompressionsverfahren wählen, nämlich die arithmetische Kodierung oder Huffman. Nachdem das jetzt schon so viele Parameter sind, die es da gibt für den Modus, hat man dann bestimmte Kombinationen ausgewählt und der einfachste ist dieser Basismodus, Baseline Process. Das ist verlustbehaftet, 8-Bit Abtasttiefe, sequenziell und Huffman-Kodierung. Und dann gibt es eine Menge andere, erweiterter Modus, zum Beispiel erlaubt größere Abtasttiefen, erlaubt auch progressiv, erlaubt arithmetische Kodierung, hat mehr Tabellen Und dann gibt es noch den verlustfreien Modus, der sehr selten antrifft, und den hierarchischen Modus. Ich habe das jetzt so ein bisschen farbkodiert. Eigentlich treffen sie immer nur den Baseline-Prozess. Also was die Kameras so normalerweise machen, ist Baseline. Was man manchmal noch trifft, ist aus dem erweiterten Modus genau das eine Feature, nämlich progressives JPEG, wo natürlich mehr Tabellen dazu benötigt werden. Und das ist es auch schon. Also das, was sonst auf der Folie hier stand, ist, wo ist sie denn hier? Ist weiß und heißt ungebräuchlich. Das ist im Standard da, man kann es für Spezialzwecke auch benutzen, aber es ist in der Regel nicht verwendet. Wobei ungebräuchlich natürlich jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nicht irgendwelche Sonderanwendungen gibt, weil verlustfreie Bildkompression macht durchaus Sinn, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder im Bereich der Erdbeobachtung über Satelliten, der Wetterbeobachtung, der militärischen Aufklärung oder so, wo sie Bilder haben, die unter Umständen dann wieder von Programmen analysiert werden, was also überhaupt keinen Sinn macht, das Bild zuerst mal zu optimieren, dahin, dass man Details wegwirft, die das menschliche Auge angeblich doch nicht wahrnimmt, wo ja vielleicht ein Programm drüber gehen könnte und das entsprechend markieren und sichtbar machen, das menschliche Auge. Gerade wenn es ein Röntgenbild oder ein CT-Bild ist, wo ein Arzt vielleicht irgendwie einen Tumor erkennen kann, dann ist natürlich extrem wichtig, dass diese feinen Strukturen nicht rausgefiltert werden. Also dafür wäre zum Beispiel verlustbehaftete Kompression absolut unsinnig und dafür braucht man dann andere Techniken und da könnte ja das verlustfreie JPEG durchaus ein Kandidat sein. Und man sieht auch, im medizinischen Bereich werden andere Datenformate benutzt als jetzt so im Fotografiebereich. Ja, jetzt der Codierer von unserem allgemeinen Modell ein bisschen genauer. Quelldateien, Bilddateien und den Dekodierer lasse ich jetzt mal weg. Das ist gar nicht so anders, als Sie das bei dem, bei der Audiokompression in Erinnerung haben. Das ist vielleicht Fantasielosigkeit der Leute, die das machen, aber es ist auch eine interessante Beobachtung, dass also diese durch Grund verschiedenen Medien ganz ähnliche Architekturen haben in der Kompression. Man bereitet das Bild zuerst mal auf, dann macht man eine Transformation in den Frequenzraum mit der DCT, dann kommt ein Quantisierer, der bestimmte Quantisierungstabellen benutzt und dann kommt eine Entropiekodierung mit Huffman oder arithmetischer Codierung, bei Baseline ist es nur Huffman, und dann wird eine Datei erzeugt. Also gar nicht so viel anders als bei MP3. Ja, jetzt gehen wir da mal der Reihe nach durch. Bildaufbereitung. Also das Bild wird grundsätzlich eingeteilt in 8x8 Pixelblöcke. Das ist eine Grundannahme, die hinter dem JPEG steht, sogenannte Data Units, die Sie dann auch an manchen Stellen sehen. Also wenn ein sehr hoch komprimiertes JPEG-Bild, wenn das plötzlich anfängt, sozusagen grobkörnig zu werden und Sie schauen mal ganz genau hin, dann werden Sie feststellen, dass das, was Sie da als Strukturen sehen, dass das immer 8x8 Blöcke sind, die dann plötzlich sozusagen auffallen und anders sind als Ihre Umgebung. Also das arbeitet immer mit 8x8 Blöcken. Ja, und wenn Sie ein Bild sozusagen kacheln mit diesen 8x8 Blöcken, dann gibt es natürlich manchmal einen Rand, dass da irgendwie keine durch 8 teilbare Pixelanzahl da ist, dann bleiben vielleicht irgendwie 4 Pixel übrig. Dann füllt man nochmal mit weiteren 4 Pixeln auf, die dann einfach eine Kopie des am Rand stehenden Pixels sind. Nachdem so viele Pixel in dem Bild drin sind, macht das nichts aus. Oder man kann es auch abschneiden. Aber man füllt in der Regel auf. Theoretisch könnte bei JPEG ein Bild aus 255 Komponenten bestehen. Komponenten sowie Farbkanäle. Braucht man in der Regel natürlich nicht. In der Regel haben wir 3 für die Farbkanäle, vielleicht noch einen 4. Kanal für irgendeine Alpha-Information, aber meistens sind es eigentlich plus 3. Komponenten. Dann kann ich die Reihenfolge, wie ich die Komponenten ablege, in 2 verschiedenen Arten machen, interleaved oder non-interleaved. Interleaved bedeutet, dass ich für einen bestimmten Ausschnitt des Bilds, also meine 8x8, zum Beispiel einen 8x8 Pixelblock oder auch eine Gruppe von ein paar wenigen 8x8 Pixelblöcken, dass ich für die zunächst mal alle 3 Kanäle, die ich habe, gehen wir mal in Zukunft von den 3 aus, also Y und die beiden Chroma-Informationen, dass ich die ablege, komplett, und dann mit der nächsten Region des Bilds anfange, wieder alle 3 Helligkeits- und Farbinformationen, wieder nächste Region, wieder alle Informationen. Das wäre interleaved, also verzahnt. Nicht verzahnt heißt, zuerst die Helligkeitskomponente fürs ganze Bild, dann die erste Farbkomponente fürs ganze Bild, dann die zweite Farbkomponente fürs ganze Bild. Wenn ich das nacheinander mache, dann habe ich natürlich beim Anzeigen so tendenziell den Effekt, dass ich zuerst ein Schwarz-Weiß-Bild anzeige, dann ein Falschfarbenbild und dann ist das richtig gefärbte Bild, was oder ich muss das Ganze speichern und warten, bis ich es insgesamt anzeigen kann. Also insbesondere für schrittweise Anzeigen viel besser. Das bedeutet natürlich, dass ich jetzt, wenn ich Interleaved mache, dass wirklich alle Informationen, die ich brauche für den Bildanteil, wir hatten vorher so eine ähnliche Diskussion mit GIF und LZW, also auch irgendwas, was ich für die Kompression brauche oder so, das muss alles sozusagen immer für diesen Teil zur Verfügung stehen, dass ich den separat kopiere. Ja, jetzt habe ich natürlich noch Chroma-Subsampling und deswegen ist es gar nicht so offensichtlich, wie ich jetzt eigentlich Einheiten bilde, die die drei Kanäle miteinander verzahnen. Dafür gibt es den Begriff der Minimum Coded Unit. Das ist im Prinzip so zu verstehen, dass Sie hier eine Einheit bilden, in der Sie aus den verschiedenen Kanälen, die Sie durch Subsampling haben, jeweils so eine Menge an Informationen zusammenfassen, dass Sie eine geschlossene Bildregion haben. Also, wir haben hier 420 Subsampling, da wussten wir, das ist auf dem Helligkeitskanal Abtastrate von 4, auf dem Rotkanal 2 und auf dem Blaukanal auch 2 und in horizontaler und vertikaler Richtung. Das bedeutet, Sie kriegen in beiden Richtungen, horizontal und vertikal, die halbe Information nur. Das heißt, jetzt für dieses Schema von 4 8x8 Blöcken hätten Sie horizontal 4 auch vertikal, was insgesamt also 16, eine Fläche von 16 8x8 Blöcken für Helligkeitsinformation gibt. Dafür haben Sie dann 2x2, also 4 in Rot und 2x2 in Blau in 4. Das ist das, was tatsächlich als Definition auch der Minimum Coded Unit benutzt wird. Das heißt, man bildet Einheiten, die bezüglich die 8x8 Blöcke zusammenfassen und nimmt genau so viele, wie die Abtastraten von dem Subsampling angeben. Das heißt, man nimmt horizontal 4 in der Helligkeit, vertikal 4, wie eben diese Abtastrate da HY und VY sagt. Und man nimmt horizontal 2 und vertikal 2 bei den beiden Farbkanälen, weil da auch eben genau diese beiden Zahlen, Abtastraten in dem Subsampling das sagen. Man könnte theoretisch auch kleinere bilden, also im Prinzip wäre es vollkommen ausreichend, mit 4 8x8 Blöcken zu arbeiten und dann jeweils nur einen in der Helligkeit und dann jeweils nur einen aus dem Rot- und Blau-Kanal mit dazu zu nehmen. Das ist halt mal so definiert, dass man der Einfachheit halber genau solche Einheiten bildet, wie sie sich aus diesen Subsampling-Raten ergeben. Das hat auch den Vorteil, dass diese Bildregionen nicht zu klein werden. Also ein Block oder plus 4 Blöcke ist schon sehr klein, 16 Blöcke ist eine Region, für die sich sozusagen lohnt, das separat zu behandeln. Also eine Minimum Coded Unit, wie groß die genau ist, bestimmt sich aus den Subsampling-Raten. In dem Fall von 420 ist es also genau dieses Gebilde, 16 8x8 Blöcke im Helligkeitskanal, 4 8x8 Blöcke im Rotdifferenzkanal und 4 8x8 Blöcke im Blaudifferenzkanal. Das geht natürlich genauso, wenn Sie jetzt irgendwelche anderen Subsampling-Raten haben, also diese, die jetzt sehr ungebräuchlich ist, die wir vorher theoretisch hatten, dort können Sie das auch bilden. So, jetzt wäre der nächste Schritt, diese Transformation in den Frequenzraum. Da gibt es einen Begriff, der erfahrungsgemäß eine gewisse Verwirrung auslöst. Das ist die Ortsfrequenz oder räumliche Frequenz, Special Frequency, hat viele Namen. Ich habe über die schon ziemlich oft versucht, andeutungsweise zu reden, früher in der Vorlesung, aber jetzt brauchen wir sie wirklich. Sie kennen Frequenzen ja von allen möglichen sich wiederholenden Ereignissen. Zum Beispiel haben wir Frequenz natürlich auch bei dem der elektromagnetischen Schwingung angeschaut, die dem Licht zugrunde liegt. Wir haben gesagt, da gibt es bestimmte Frequenzen, die von uns als bestimmte Farbtöne interpretiert werden. Es gibt Frequenzen im Luftdruck, die wir interpretieren als Tonhöhe in dem Fall. Es gibt natürlich auch alle möglichen anderen Frequenzen. Zum Beispiel kann ich, wenn ich eine bestimmte Fläche hier auf der Tafel habe, dann kann ich auf der Fläche mehr oder minder häufig eine Struktur wiederholen. Das heißt, wenn ich hier einen bestimmten Bereich habe, so ein Rechteck, sagen wir es jetzt zweimal hin, dann kann ich in dem Rechteck natürlich hier ganz dicht nach, relativ dicht nacheinander vertikale Linien machen. Oder ich kann hier eine vertikale Linie machen Und hier eine vertikale Linie und bin schon fertig. Das heißt hier, wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie mit einem Stift, sagen wir mal, mit irgendeiner Sonde, die eine Möglichkeit hat, diese hellen Punkte zu lesen, so hier drüber fahren und messen sozusagen, was pro Zeiteinheit, wie oft hier weiße Punkte, weiße Linien überquert werden, und Sie machen das Gleiche hier auch, dann haben Sie hier pro Zeiteinheit viel häufiger einen weißen, eine höhere Frequenz dieses weißen Punkts als hier. Es ist aber nichts mit der Zeit eigentlich, das Ganze, sondern es ist rein räumlich. Wir haben im Prinzip ja nur ein Abtasten entlang dieser räumlichen Dimension, und wir haben sozusagen auf dieser horizontalen Dimension des Bildes haben wir sozusagen besonders viele weiße Streifen oder besonders wenig weiße Streifen. Man sagt aber trotzdem, dass das hier eben eine hochfrequente Struktur ist in der Ortsfrequenz und das ist eine niedrigfrequente Struktur in der Ortsfrequenz. Hier gibt es viele Wechsel zwischen hell und dunkel auf einer bestimmten Streckeneinheit. Hier gibt es ganz wenige Wechsel pro hell und dunkel auf einer bestimmten Streckeneinheit. Hier gibt es mal einen, hier gibt es ganz lang wieder keinen. Und wenn man den Durchschnitt ausrechnet, ist das da unten wesentlich niedriger. Also man muss sich das so vorstellen, die Ortsfrequenz ist die Häufigkeit der Wiederholung irgendeiner im Bild erkennbaren Eigenschaft, meistens einer Helligkeit- oder Farbwertänderung, über die räumliche Ausdehnung. Und man kann sagen, wie oft passiert diese Änderung pro Längeneinheit. Und wie gesagt, interessant und jetzt für uns das Beispiel, an dem wir uns eigentlich orientieren können, ist Helligkeitsschwankungen, Helligkeitsänderungen pro Längeneinheit. Da kann man schon sagen, pro Zentimeter oder so oder pro 100 Pixel gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Schwankungen. Was auch noch verrückt ist, was wir bis jetzt nicht hatten, wir haben jetzt in der horizontalen Richtung natürlich eine Frequenz. So ein Bild hat aber zwei Dimensionen, das heißt, ein Bild hat grundsätzlich zwei Dimensionen der Ortsfrequenz. Ich kann für ein Bild sagen, dass es eine hohe horizontale und eine niedrige vertikale Ortsfrequenz hat. Dieses Bild tatsächlich ist so, weil wenn ich nämlich hier von, machen wir es mal von oben nach unten, wenn ich von oben nach unten abtasten würde, habe ich natürlich keine Helligkeitsänderung. Da ist die vertikale Ortsfrequenz gleich 0. Während dieses Bild dort unten jetzt, wie gehabt, eine niedrige horizontale Ortsfrequenz hat, aber wenn ich von oben nach unten durchlaufe, habe ich sehr viele Wechsel. Das heißt, ich habe eine relativ hohe vertikale Ortsfrequenz. Also das ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, dass man mit zwei Dimensionen zu tun hat. Also hier wären Beispiele. Das links hat grundsätzlich sozusagen gar keine Ortsfrequenz, da ändert sich gar nichts. Das zweite Beispiel in der Mitte hat keine Schwankungen horizontal, also Ortsfrequenz 0, gleichbleibendes Signal horizontal und eine relativ niedrige Veränderung vertikal. Und das rechts, dieses Schachbrettmuster, hat eine hohe Änderung, sowohl horizontal als auch vertikal. Ja, das bleibt nicht bei diesem Begriff der Frequenz, sondern es passiert natürlich jetzt genau das, was wir mit Frequenzen schon öfters hatten. Wir wollen nämlich eine Frequenztransformation, wie diese Fourier-Transformation, die wir schon angeschaut haben, und die diskrete Cosinus-Transformation, die haben wir auch schon mal getroffen, allerdings noch so ein bisschen bloß ganz kurz gestreift bei MPEG. Da hatten wir nämlich gesagt, wir den Teilbänder aufgeteilt und dann bei MP3 zum Beispiel und bei den fortgeschrittenen Fahren, AAC und so, wird eine modifizierte diskrete Cosinus-Transformation benutzt, um noch mehr Frequenzen zu unterscheiden. Und da hatte ich im Prinzip gesagt, das ist sowas wie Fourier-Transformation. Und genau die brauchen wir jetzt wieder. Genau die gleiche diskrete Cosinus-Transformation, genau den gleichen mathematischen Zusammenhang. Das ist jetzt hier aber ein bisschen eine andere Idee. Es geht nämlich um die menschliche Sicht, sozusagen Sehwahrnehmung. Und dort geht es ja darum, dass wir bestimmte Frequenzen letztlich rausfiltern wollen. So ähnlich wie wir es im Prinzip bei MP3 auch hatten, aber das muss man dort anders machen. Grob gesagt, wenn Sie ein Bild sehen, auf dem ganz viele, ganz feine Strukturen sind, mit ganz hohen Frequenzen, kleines Raster, ein Muster von zum Beispiel irgendwie von einem Stoff, ja, also wenn jetzt jemand von innen der hinteren Reihe irgendwie ein feinkariertes Hemd anhat, dann schaut das für mich aus wie ein graues Hemd, das kann ich von hier überhaupt nicht unterscheiden. Es ist aber in Wirklichkeit eine ganz feine Struktur, die da drin ist. Das heißt, diese feinen Strukturen, die nehmen wir gar nicht unbedingt als Bildelement mehr wahr, sondern die können wir ohne weiteres verschmerzen, verwischen sozusagen. Während die niedrigen Frequenzen, die jetzt wirklich die Kanten ausmachen von Objekten, zum Beispiel von so einem Tisch, von so einem Raum, dass ich mich überhaupt orientieren kann, die dürfen nicht verschwinden, die müssen da bleiben. Das heißt, die wichtigen, selten auftretenden Linien sozusagen, die müssen da bleiben und die ganz vielen kleinen Detaillinien, die will man wegtun. Und diese Art der Filterung, die ermöglicht genau die Transformation in euren Frequenzraum. Das macht man ähnlich zur Fourier-Transformation und es ist ziemlich einfach. Man hat eine Menge von Datenpunkten, macht eine Vorwärtstransformation in den Frequenzraum und dann kriegt man eine Zahl von Koeffizienten, wobei das auch wieder so gemacht ist, dass man die gleiche Zahl von Koeffizienten kriegt, wie man Datenpunkte vorne reinspeist. Und bei Rekonstruktion ist es so, dass ich natürlich umgekehrt wieder aus den Koeffizienten die Datenpunkte ausrechne und praktischerweise ist die Rekonstruktion sogar der gleiche Algorithmus wie der Inverse Forward, was die Rechenaufgabe einfacher macht. Ja, und jetzt, wenn wir über Datenpunkte und Koeffizienten reden, das ist ganz allgemein, wir reden jetzt von Bildern. Die Datenpunkte, das sind die Pixel in so einem 8x8 Block in einer Komponente. Das sind also 8x8 Zahlen. Wir nehmen also einen Block zum Beispiel aus der Helligkeitskomponente raus und dort haben wir 8x8 Zahlwerte und das sind unsere Datenpunkte und da gibt es natürlich dann 8x8 Koeffizienten dazu. Das ist jetzt sozusagen eine Visualisierung dessen, was da passiert. Das sind die Basisfunktionen der diskreten Kosinustransformation, das ist auch die Basisfunktion, die im Prinzip so definiert, wie wir das kennen. Kosinusfunktionen. Und die Kosinusfunktionen sind hier links zu sehen. Dort haben Sie also eine Basisfunktion, die ist jetzt nochmal keine Kosinusfunktion, die hat einen konstanten Wert. Dann haben Sie eine, die sozusagen eine Schwingung anfängt, aber gar keine vollständige Schwingung innerhalb dieses einen Intervalls zustande bringt, sozusagen, sondern nur eine halbe Phase hat. Dann haben Sie eine zweite, wo auch die Schwingung noch gar nicht ganz komplett ist, oder? Die nun einen Berg in der Mitte sozusagen haben. Und dann kriegen Sie welche, wo wirklich eine vollständige Schwingung drin ist, mehrere vollständige Schwingungen drin sind, jetzt mal anderthalb, dann zwei ganze. Und dann wird wirklich sichtbar die Frequenz höher. Was da eingezeichnet ist, ist hier die Kosinusfunktion und dann für 8 Punkte auf der Skala hier, auf der X-Skala, jeweils mit dem senkrechten blauen Strich der Abtastwert. Und es gibt einen bestimmten Wert, den wir als Grauton darstellen können. Und wenn Sie das jetzt visualisieren, einfach als 8 sozusagen kleine Quadrate nebeneinander mit den entsprechenden Grauwerten, die sich hier aus dieser Funktion ergeben, dann haben Sie bei der Basisfunktion 0 eben einen kontinuierlichen Grauwert. Bei der Basisfunktion 1 haben Sie eine Veränderung, das ist immer dunkler. Bei Basisfunktion 2 haben Sie eine Veränderung, dass es in der Mitte dunkler wird und dann wieder heller wird zum Rand. Und wenn Sie dann weiter die anderen Funktionen anschauen, dann sehen Sie, dass Sie immer mehr Schwingungen sozusagen, mehr Veränderungen von hell nach dunkel innerhalb dieser haben. Dort unten haben Sie dann wirklich das Maximum. Eine Änderung im Helligkeitswert ist und die geht eben abwechselnd runter und rauf. Also das ist eine mathematische Definition aus einer Kosinusfunktion, aber daraus ergeben tun sich im Prinzip diese 8 möglichen Pixelwerte, die Sie dort haben. Das ist eine diskrete Kosinustransformation, das ist aber die eindimensionale diskrete Kosinustransformation, die Basisfunktionen dafür. Wir haben jetzt 2 Dimensionen, das heißt, wir nehmen diese 8 möglichen Basisfunktionen, bilden die ab ein Rechteck ab, also ein Quadrat ab sozusagen und erstellen die Überlagerung. Also das links oben ist Basisfunktion 0 in horizontaler und vertikaler Richtung. Das daneben ist die Basisfunktion 1 in horizontaler Richtung, die Basisfunktion 0 in vertikaler. Was bedeutet, dass Sie eben diesen Verlauf, den die Basisfunktion 1 angibt, von links nach rechts haben, aber in der vertikalen Richtung eben keine Veränderung haben. Und wenn Sie symmetrisch da drunter schauen in die Y-Achse, dann haben Sie den Verlauf, den die Basisfunktion 1 angibt, in der vertikalen Richtung, aber keine Veränderung der horizontalen Richtung. Und dementsprechend sind, denke ich, die äußerste Reihe hier ganz gut zu verstehen. Spannend wird es natürlich, wenn man jetzt ins Innere dieser Matrix geht. Vielleicht ganz gut zu begreifen ist noch dieses hier, also der Punkt, den man meistens dann als 1,1 bezeichnet. hier, wo Sie sozusagen die Basisfunktion 1 in horizontaler und vertikaler Richtung haben. Wenn sich die beiden überlagern, dann haben Sie eine Struktur, die in den beiden Ecken, in der rechten oberen Ecke und der linken unteren Ecke sehr dunkel ist, in den beiden anderen Ecken, linken, oberen, rechten, unten sehr hell und dazwischen so eine Art Verlauf darstellt. Wie gesagt, das sind alles immer 8x8 Pixelblöcke. Und je weiter Sie fortschreiten, kriegen Sie dann natürlich immer komplexere Muster, die sich immer mehr in Richtung eines schachbrettartigen Musters bewegen. Das sind jetzt 64 Basismuster sozusagen. Und der Trick der diskreten Cosinus-Transformation ist, ähnlich wie bei der Fourier-Transformation, dass ich jetzt eine konkrete Belegung der Helligkeitswerte in einem 8x8-Block abbilde auf eine Kombination aus diesen Mustern. Ich sage im Prinzip, das ist ein bestimmtes Muster, das beschreibt mir schon fast alles. Und ich überlagere noch die folgenden drei Muster mit einem bestimmten Faktor dazu und dann habe ich diese Kombination. Das ist die Grundidee. Also im Prinzip genau das Gleiche, wie Sie bei der Fourier-Transformation ein Signal aus Cosinus-Schwingungen aufbauen, so ist das hier auch. Soll ich in der Gelegenheit noch was über Cosinus und Sinus, sage ich nachher noch, weil da gab es wohl Diskussionen im Forum über Cosinus und Sinus. Also wichtig zu Cosinus und Sinus ist, dass der Sinus einfach eine phasenverschobene Cosinusfunktion ist und eine Phasenverschiebung immer, ob ich eine Phasenverschiebung dazu rechne oder einen Sinus dazu rechne, letztlich den gleichen Effekt hat. Aber das lassen wir jetzt vielleicht mal hier weg. Hier gibt es eben eine Formel, in der ausschließlich Cosinus vorkommt. Die schaut jetzt im Moment wild aus, ist aber in Wirklichkeit überhaupt nicht schlimm. Weil sie erstens mal von der Struktur her schon relativ klar ist, das geht halt über die beiden Dimensionen, die man hier hat und bestimmt jeweils den Wert der Funktion, das spricht der Helligkeitswert. Es geht natürlich immer von 0 bis 7, also die läuft sozusagen über die beiden Summen, die 8x8 64 Werte ab und f von xy ist dann der jeweilige Wert und der wird multipliziert mit einer Zahl, die sich aus der Cosinus-Funktion ausrechnet und wenn Sie das genau anschauen, dann ist es jetzt hier auch wieder so, dass das alles Konstante sind. Ja? Das x und das y, das wissen Sie ja für einen bestimmten Punkt, was das ist. Das Pi weiß man sowieso. Das U sind die Zielkoeffizienten, die ich ausrechnen will. Und das Cu und das Cv sind Konstante, die vorne reingerechnet werden. Das bedeutet, um einen Koeffizienten in dieser 2x2-Matrix auszurechnen, ist das extrem einfach. Also, wie man es nimmt, ja. Das schaut natürlich jetzt schlimm aus, aber das ist die Matrix, die, wenn man jetzt diese ganzen Konstanten einsetzt, die da rauskommt, die kann man jetzt natürlich ausrechnen, auch noch die Cosinuswerte, dann stehen da irgendwelche Gleitkommazahlen drin. Das ist einfach die Umsetzung dieser Formel. Und das Schöne an der Sache ist, diese eine Matrixmultiplikation, das ist eigentlich die diskrete Cosinus-Transformation. Da gibt es noch ein paar Tricks, dass man vorher einen Wertebereich verschiebt, damit das besser funktioniert, aber zunächst mal bedeutet es, diesen 8x8 Pixelblock zu nehmen, mit dieser Matrix zu multiplizieren und ich kriege die 8x8 Koeffizienten. Und umgekehrt, wenn ich sie dann wieder mit dieser Matrix zurückmultipliziere, kriege ich wieder die Originalwerte. Das heißt, es ist ein extrem einfaches Verfahren. Matrixmultiplikation geht schnell, wird auf allen Maschinen auch gut unterstützt. Gibt es auch sogar Spezialgeräte, Hardware sogar, die das super schnell kann. Also das ist überhaupt kein Problem, das zu berechnen. Das ist sehr schnell. Ja, jetzt sind hier Beispiele für die DCT-Transformation, an der wir sozusagen sehen, was das bedeutet, wenn ich bestimmte Koeffizienten festlege. Also hier haben wir immer festgelegt, f von 0, 1 ist, das ist natürlich, wenn ein großes f steht, das war auf der vorigen Folie irgendwo gestanden, wenn da ein großes f steht, dann ist damit gemeint, dass wir jetzt in dieser Koeffizientenmatrix sind. Und wenn ein kleines f steht, dann sind wir in der Wertematrix unserer Pixelwerte. Und das ist ja die Geschichte, die wir eigentlich machen, dass wir aus einem, aus 8x8, das sind ja 8x8 Pixelwerte und dort gibt es hier eben f von xy, daraus berechnen wir ja mit der DCT wieder 8x8 Koeffizienten, sind auch 8x8 und das sind diese f von uv. Und es ist jetzt so, dass dieses f von irgendeinem Punkt uv hier von allen Koeffizienten in dem 8x8 Bereich abhängt. Es ist nicht so, dass das jetzt, dass ich den Wert direkt in den umrechnen kann, darum nimmt man ja auch uv und nicht xy, sondern um ein uv zu berechnen, hat man vorher in der Formel gesehen, muss ich alle 8x8 Werte einbeziehen, um diesen einen Koeffizienten zu berechnen. Ja, und jetzt ist also das als Beispiel hier, wenn die Matrix, diese Wertematrix, die hier rauskommt, wenn die so ausschaut, dass alles 0 ist, mit Ausnahme, also hier ist irgendwie alles 0, mit Ausnahme dieses einen Werts hier da. An dem steht 500, sonst steht überall 0. Das ist hier gemeint mit F01 gleich 500, alle anderen FUV sind gleich 0. Wenn wir so eine Matrix, so eine Koeffizientenmatrix haben, dann besagt es, dass wir hier einen vertikalen Helligkeitsverlauf haben. Da kann ich natürlich statt 500 auch 10 oder 20 oder 30 probieren und kriege dann andere Helligkeitswerte, die jetzt in diesem Verlauf sind. Das Gleiche kann ich natürlich in der anderen Richtung auch haben. Das heißt, wenn ich F70, wenn ich jetzt hier hinten irgendwo einen Wert auf 500 setze und alle anderen gleich 0 lasse, dann kriege ich kräftige horizontale Streifen. Jetzt habe ich noch was anderes hier noch dazu gemacht. Ich habe hier 0,0 auf 600 gesetzt und das F705 ist wieder oben, aber das F00 verändert. Das heißt, es ist genau der gleiche Verlauf, er ist bloß ein bisschen anders gefärbt sozusagen, also ein anderer Grauton benutzt, weil dieser Koeffizient 0,0 hier oben in der Ecke, der macht nichts anderes, als sozusagen den Grundton zu bestimmen, und aber lässt aber alle Schwingungen unverändert, die da sind, alle Verläufe sonst oder Helligkeitsverläufe. Ja, und das wären Beispiele, wie ich mit einem einzigen Koeffizienten F77 gleich 500 ein ganzes Karo-Muster erzeugen kann, weil eben diese Funktion, die Basisfunktion, für die der Koeffizient zuständig ist, die beschreibt ja schon ein richtiges Schachbrettmuster. Das ist vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, darum probiere ich es mal wieder mit einem Demo-Applet. Also, das ist ein Applet, ich mache vielleicht nochmal das Licht aus, damit man die ein bisschen besser sieht. Das ist ein Applet, mit dem Sie, in dem Sie hier zunächst mal ein Bild haben, dann haben Sie hier den Y-Output, also den Helligkeitskanal, hier haben Sie den CB, also den Blaukanaldifferenz, und dort haben Sie die Rotdifferenz. Ich kann ja mit dem Cursor an eine bestimmte Stelle gehen, dann sehen Sie dort unten reingezoomt, wie die einzelnen Bereiche im Detail ausschauen, und da ist auch immer so ein 8x8-Block markiert, und für diesen 8x8-Block sind rechts die entsprechenden Datenwerte aus diesem 8x8-Block beschrieben. Das ist also zunächst mal so, dass Sie hier Ihr Bild sozusagen als Zahlen haben. Und hier sind die Verläufe natürlich viel gleichmäßiger, das sind keine so großen Änderungen. Jetzt schauen wir uns die diskrete Kosinustransformation dazu an. Das ist das hier. Jetzt suchen wir uns mal irgendeinen Bereich hier oben im Himmel. Und wenn Sie jetzt in den Himmel reinschauen sozusagen, also einen Ausschnitt aus dem Himmel anschauen, dann sehen Sie, dass hier diesen Block, den Sie da zur Verfügung haben, genau dieser DCT Koeffizientenblock entspricht. Der ist jetzt durch Helligkeitswerte wiedergegeben, und wenn da ein weißer Wert ist, sozusagen ein weißes Quadrat ist, dann bedeutet das, das ist ein sehr hoher Wert. Wenn schwarz ist, da ist 0, und wenn irgendwie grau ist, dann ist eben was dazwischen. In Zahlen sehen Sie es hier rechts. Also da ist eben dieses helle Quadrat dort oben, das ist die 1295. Das heißt, es ist ein sehr hoher Helligkeitswert da, und Sie sehen alle anderen Koeffizienten sind sehr, sehr gering. Die sind dort unten gleich 0, und hier sind viele, so bei 4 ist der größte, aber die meisten bei 1 oder minus 1, also ganz in der Nähe von 0. Das besagt, hier haben wir einen sehr niedrigfrequenten Bereich unseres Bildes. Wir haben also in dem niedrigstfrequenten Basisfunktion haben wir einen hohen Wert, und alle anderen, die höherfrequenten sind, haben sehr, sehr niedrige Werte. Wenn ich jetzt an eine Stelle gehe, wo eine Kante ist, wo dieser Turm gerade angeht, dann sehen Sie ein ganz anderes Verhalten. Dann haben Sie natürlich auch einen bestimmten Helligkeitswert, aber sie haben nennenswerte Koeffizienten in den höheren Frequenzbereichen. Und diese Koeffizienten, die erlauben natürlich wieder das Bild sozusagen dann genau so zurückzurechnen, wie es da tatsächlich war. Ja, gehen wir vielleicht noch an eine Stelle, wo es sozusagen so gemischt ist. Es gibt natürlich auch die Mischformen. Das Gleiche auch in den Farbkanälen, also hier im Himmel das Gleiche. Wenn wir jetzt an die Kante gehen, dann sehen Sie, ist in den Farbkanälen, ist generell sind die Veränderungen eben sehr viel geringer. Das Ganze kann man übrigens auch noch mit Chroma-Subsampling machen, dann sieht man auch noch mal ein bisschen besser, was da ist. Chroma-Subsampling heißt natürlich, dass man in den Farbkanälen, das ist jetzt 420-Subsampling, dass Sie in den Farbkanälen natürlich nur ein Viertel der Informationen haben. Frequenten Anteile sowieso schon geringer sind. Ja, was bedeuten diese Koeffizienten? Ich habe es jetzt eigentlich schon gemacht, so ein bisschen. Man sagt zu dem Koeffizienten der linken oberen Ecke, dass das der DC-Koeffizient ist für Direct Current. Also man redet ja von Schwingungen und wo man das kennt, DC und AC, ist beim elektrischen Strom. Schauen Sie mal ein Netzteil an, da hier für den Laptop, da steht dann drauf, dass das angeschlossen werden soll an jetzt hier 220 Volt AC und das rauskommen irgendwie 6,8 Volt oder was weiß ich, DC. Das heißt, es kommt Gleichstrom bestimmten Spannung raus und wird dann Wechselstrom angeschlossen. Und diese Terminologie, Schwingungen da, Schwingungen nicht da, die benutzt man hier auch. Der DC-Koeffizient ist ein gleichmäßiger Wert und das ist nur der 0,0, den links oben. Und alle anderen heißen AC-Koeffizienten, das sind die Frequenzanteile. Und grundsätzlich ist es so, dass das Verhalten irgendwie so zu verstehen ist, dass wir eine Verteilung haben, wo der DC-Koeffizient normalerweise relativ hoch ist und das zu den höheren Frequenzen abfällt. Das haben Sie vorher an den Zahlenbeispielen gesehen. Das ist so das typische Verhalten. Und die Interpretation ist, wie gesagt, zu welchen Anteilen kommen Streifenmuster, Karomuster einer bestimmten Feinheit vor. Wenn Sie also hier unten in den Koeffizienten hohe Werte haben, dann heißt es, dass Sie ganz feine Karomuster irgendwo in dem Bild haben. Ja, die DCT ist identisch, das brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das Interessante ist, dass wir jetzt mit der diskreten Cosinus-Transformation und der Rückwärtstransformation eigentlich einen verlustfreien Prozess haben. Bis jetzt haben wir noch gar nichts verloren von unserem Bild, außer vielleicht am Anfang beim Chroma-Subsampling. Ein bisschen was kann verloren gehen durch Rundungsfehler beim Hinrechnen wieder zurück, aber das, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, dann ist tatsächlich das nicht mehr verlustfrei. Das heißt, jetzt kommt eigentlich erst der Schritt zum Informationsverlust sozusagen. Vielleicht sollte man da auch nochmal hin zurückgehen. Also Sie hatten die DCT, jetzt Bildaufbereitung, war Einteilung in Blöcke, vielleicht Chroma-Subsampling. Dann haben wir jetzt das DCT gemacht und jetzt müssen wir quantisieren. Wir gehen Quantisierungstabellen ein. Und dann kommt Huffman-Kodierung mit Huffman-Tabellen, das kennen wir ja schon. Also ist das jetzt der entscheidende Schritt? Quantisierung. Ja, was man macht im Prinzip, ist diese Koeffizienten zu runden. Wir haben ja schon gesehen, da sind so 0 und 1 und minus 1 so unentschlossen. Eigentlich, wenn da überall 0 stehen würde, wäre es auch gut. Dann wird das Bild gar nicht so viel anders ausschauen. Tatsächlich so, weil das eben Veränderungen in deinem Frequenzraum sind, die können wir gar nicht mehr wahrnehmen. Das bedeutet, wenn ich aus diesem Wechsel zwischen 0, minus 1 und plus 1, wenn ich den allen 0 mache, dann kann ich das nachher viel besser verlustfrei komprimieren. Das gleiche, wie ich es vorher bei den Prädiktionen angeschaut habe. Also mache ich so eine Quantisierungstabelle, in der ich versuche zu runden und die mir hilft zu runden. Das macht man noch ein bisschen raffinierter, weil ich nämlich, bevor ich runde, sozusagen dividiere durch den Eintrag in dieser Tabelle. Ich gebe jetzt für jeden der Koeffizienten in meiner Matrix, gebe ich in der weiteren Quantisierungstabelle eine Zahl an, durch die ich dividiere praktisch. Also da unten ist die entscheidende Berechnung. Das heißt, ich nehme den Frequenzkoeffizienten, teile ihn durch einen Bewertungskoeffizienten, habe also jetzt irgendwie eine weitere Tabelle, wo es jetzt einen Bewertungskoeffizienten, was es gar nicht nennen soll, C von UV gibt. Und ich nehme jetzt die beiden hier und berechne f von uv geteilt durch c von uv und runde das Ganze. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, jetzt für jeden einzelnen Koeffizienten festzulegen, in welcher Art und Weise der sozusagen vereinfacht werden soll. Im Prinzip ist es ja so, die großen Tabelleneinträge, die wir hier reinschreiben, heißt, dass ich sozusagen eine starke Vergröberung in der Tabelle, in den Koeffizienten mache und sozusagen stärker vereinheitliche mein Bild, also stärkeren Informationsverlust habe. Im Prinzip ist es also jetzt, das ist die Stelle, an der die Skalierung reinkommt, an der man einstellen kann, diese Qualität bzw. auch die Datenersparnis, die er macht. Also wenn ich da hohe Werte reinschreibe, dann wird kräftig dividiert, kommen viele Nullen, es wird letztlich eben mit dem Runden viel weggeworfen, weil ich das dividiere, eben viele Werte in die Nähe der Null kommen und dann eben auf Nullen gerundet werden. Wenn ich da kleine Werte reintue, dann wird weniger weggerundet und damit brauche ich mehr Speicherplatz, aber bessere Qualität. Jetzt ist es so, welche Tabellen da verwendet werden, da kann man im Prinzip sich sehr flexibel verhalten. Ich kann meine eigene Tabelle benutzen und die mit ablegen und dem Decoder sagen, welche Tabelle benutzt wird sozusagen. Die ist in der Datei mit drin. Das sind ja nicht viele Zahlen, das sind bloß 64 Zahlen, die fallen gar nicht auf in diesem Button. Die großen Datenmenge. Und das macht man auch, wenn man sozusagen einen bestimmten Qualitätsfaktor einstellt. Es gibt aber auch Standardquantisierungstabellen, die im Standard mitgegeben sind und die häufig benutzt werden. Also das ist eine dieser typischen Tabellen, wie sie benutzt werden. Die ist auch wirklich, das ist die, wie für den Helligkeitswert häufig benutzt wird, oder Helligkeitskomponente. Da sehen Sie, dass die im rechten unteren Bereich relativ hohe Werte enthält und im linken oberen relativ niedrige, was eben heißt, dass die niedrigfrequenten Anteile wenig quantisiert werden sollen und die hochfrequenten stark. Entspricht der Tatsache, dass wir eben feine Strukturen wahrnehmen als Mensch, als die groben. So würde also die Quantisierung in etwa ausschauen, wenn Sie jetzt so eine DCT-Koeffizienten haben, eine Matrix. Dort unten die Quantisierungsmatrix, die jetzt auch so aufgebaut ist, hier höhere Werte für niedrige. Dann teilen Sie und runden Sie und dann sehen Sie dort oben, kommen quantisierte DCT mit Nullen gefüllt sind. Und die sind natürlich nachher beim weiteren Komprimieren, mit der verlustfreien Kompression ausgesprochen gut zu entfernen. Und wie gesagt, wenn ich diese Zahlen entsprechend hoch wähle, dann kann es natürlich passieren, dass ich dabei Artefakte sozusagen erzeuge, dass ich dabei Informationen wirklich verliere. Also das ist das, was dann passiert, wenn der DCT-Algorithmus sozusagen so stark rundet, dass wirklich Informationsverlust auftritt, der von Menschen zu erkennen ist. Dann haben wir also diese 8x8 Blöcke in dem Bild zu erkennen oder plötzlich erkennbar. Und Sie merken auch, wo ganz niedrige Frequenzen sind, also die Konturen selber, die Kante, wo der Hut sozusagen verläuft und die Schulter und die Hintergrundfläche, da macht sogar diese hohe Kompression kaum was aus, aber an den Details ist es natürlich so, dass die Kompression eben dann ganz, ganz deutlich zu sehen ist und dass da auch die Artefakte auftreten. Vielleicht kommen wir in die Weiterverarbeitung nochmal zurück zu diesem Applet. Das kann man nämlich hier auch noch mit anschauen. Ich kann nämlich jetzt die quantisierten DCTs auch anschauen. Und wir hatten ja vorher die reinen diskreten Cosinus-Transformationswerte und jetzt werden sie eben quantisiert. Und Sie sehen schon an dem Bild hier, dass da ganz viel schwarz ist. Ja, das sind diese Nullwerte. Und wenn ich jetzt irgendwo so einen Block auswähle, sehr, sehr viele Werte drin. Null. Hier noch mehr bei den Farbkomponenten. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, das Qualitätsmaß sozusagen einzustellen. Wenn ich extrem hoch komprimieren will, dann soll ich die Matrix. Ja, für Luminanz und Kombinanz wird die verschieden gewählt. Da sehen Sie, dass ich hier eine sehr hohe Werte drin habe und dementsprechend ist es dann hier im Bild wirklich fast alles Null. Wenn ich die Qualität sehr hoch setze, wenn ich überall nur Einser habe, dann habe ich natürlich Frequenzanteile überall, insbesondere an den Kanten hier, wo feinere Strukturen sind, erhalten. Und das ist irgendwie der Zusammenhang zwischen dem der Qualitätseinstellung und diesen Quantisierungstabellen ist. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze wieder sozusagen zurückrechnen. Ich kann also jetzt daraus wieder das wieder erzeugen und dem Original bei, wenn ich die Qualität niedrig wähle, dann ist das hier natürlich ausgesprochen verschmiert. Sie sehen, dass dort oben wesentlich mehr Detailstrukturen da sind als hier. Hier sind also viele Detailstrukturen verloren gegangen. Das kann ich also wirklich sozusagen einstellen, wie weit das, der Informationsverlust geht. Und das geht genau über diese Quantisierungstabellen. So, also das ist die entscheidende Sache, die man dabei verstehen muss. Jetzt muss das Ganze natürlich noch weiterverarbeitet werden und diese Weiterverarbeitung, die funktioniert so, dass sie die Werte natürlich zu einer Entropiekodierung quasi weitergeben. Da habe ich auch mehrere Probleme. Erstens, das ist eine zweidimensionale Struktur und zweitens gibt es die AC- und die DC-Koeffizienten, die was Verschiedenes bedeuten. Was man macht, ist, dass man die DC-Koeffizienten anders behandelt, separat rausliest, das heißt, jeder dieser Blöcke diesen Wert links oben, den muss man nehmen, diesen Wert links oben rausnimmt, weil benachbarte Blöcke ja oft gleichen Farbton haben oder gleichen Helligkeitston. Und deswegen behandelt man diese. Und die AC-Koeffizienten, die liest man in so einem Zickzackmuster aus, fängt also links oben an bei den mit relativ niedriger Frequenz und arbeitet sich so im Zickzack zu denen ganz hoher Frequenz durch, was den Effekt hat, dass sie dadurch eben, Sie haben vorher gesehen, es sind ja so ganze Rechtecke rechts unten, wenn die vielen Nullen sind, wenn die ganz hohen Frequenzen unterdrückt werden, dadurch haben Sie dann auch wirklich eine Sequenz von Nullen. Wenn Sie es zeilenweise haben, dann würden Sie die Sequenz immer unterbrechen durch irgendwelche Werte niedriger Frequenz, wo was schon dasteht. Also die muss man zuerst mal rauslesen und dann macht man noch einen Schritt, den wir aber schon kennen. Man legt nämlich über die DC-Koeffizienten noch eine prädiktive Kodierung drüber, im Prinzip das gleiche wie den Linksfilter, den Subfilter von Ping, wo sie die Differenzen jeweils zum Nachbarwert ausrechnen. Gleiche Idee wie bei Ping, dass man eben bei Verläufen oder gleichbleibenden Werten dann eben eine Chance hat, das besser zu kodieren. Bei den AC-Koeffizienten macht man noch eine Lauflängenkodierung, um wirklich diese vielfachen Vorkommen von Nullen gleich zu kriegen. Und als letzten Schritt wird dann zum Beispiel Huffman angewendet. Ganz schön komplexe Geschichte. Wenn wir jetzt Huffman anwenden, dann fragt man sich natürlich, Huffman braucht ja eine Häufigkeitsverteilung für die einzelnen Werte. Wir hatten es mit Symbolen angeschaut, aber jetzt sind es natürlich auch wieder Koeffizientenwerte eigentlich, um die es geht. Und da ist es auch so, es gibt Standardtabellen, die vorgegeben sind, oder ich kann mir ganz genau meine richtigen, für das Beispiel angepassten Tabellen ausrechnen. Zum Beispiel, indem ich einmal durch die Daten wirklich durchzähle, was kommt wie oft vor und dann natürlich die optimale Kompression erzeuge. Also auch wieder so ein Trade-off, das kostet mehr Rechenzeit, dafür habe ich dann natürlich noch ein bisschen bessere Kompression. Ja, und das Letzte, was man dazu wissen muss, ist, dass wir natürlich jetzt immer noch keine Datei haben. Und es gibt komischerweise im JPEG-Standard auch kein Dateiformat. Dort hat sich ein JPEG-File-Interchange-Format, JPIF, eingebürgert, das aber eigentlich von einem Menschen einfach, von David Hamilton, mal definiert wurde. Es gibt inzwischen schon einen Standard, das ist das sogenannte Still-Picture-Interchange-File-Format, SPIF, das im Wesentlichen auch mit dem JPIF kompatibel ist. Ja, und da muss natürlich eine ganze Menge rein. Da muss natürlich zunächst mal zu erkennen sein, dass das eine JPEG-Datei ist, die geht immer mit JFXX an. Und es müssen natürlich viele Informationen da drin stehen, der Farbraum, die Pixeldichte, es müssen diese ganzen Tabellen untergebracht werden und es müssen zum Beispiel auch solche Sachen wie Vorschaubilder, die möglicherweise als reine Rasterbilder angegeben werden in niedriger Auflösung, damit man das Bild gleich anschauen kann und nicht ausrechnen muss, das steckt alles in dem JPEG mit drin. Man kann da auch nochmal Details dazu angeben, aber ich glaube, das führt jetzt an der Stelle zu weit. Das Entscheidende, warum ich auch jetzt viel Zeit dafür investiert habe, ist, dass Sie diesen diskrete Cosinus-Transformationseffekt verstehen im Zweidimensionalen und dass sie eine Idee davon haben, was eigentlich eine Ortsfrequenz ist und was das ja in der Praxis dann bedeutet. Sie sehen, dass auf den, also diejenigen, die sich Folien angeschaut haben, dass es noch einen kleinen Block gäbe in den Vorlesungsfolien. Erstens ist es nicht mehr viel und es ist auch ein ganz anderes Thema, das hänge ich dann in der nächsten Vorlesung wieder dran, weil wir werden ohnehin noch ein bisschen über das JPEG und verwandte Verfahren noch mal eine Vorlesung weiter uns unterhalten müssen. Ja, das ist jetzt die letzte Vorlesung für dieses Jahr, weil nächste Woche ist ja der 24., da ist natürlich keine Vorlesung. Insofern, Sie haben noch andere Lehrveranstaltungen natürlich, aber jetzt aus meiner Sicht wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann am 7. Januar wieder hier an gewohnter Stelle. Dankeschön.